Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des TuS Binsen. Die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Wir sind jetzt bei Folge 7 und fast am Ende der Reihe rund um die erste Bundesliga-Saison und haben heute eine Besonderheit, und zwar die Oberliga Nordost. Und zwar gab es neben der Bundesliga Süd und Bundesliga Nord noch die DDR-Auswahl, in der gespielt worden ist, und diese wurde eben Oberliga Nordost genannt. Für das Thema haben wir jetzt zwei Gäste da. Das sind die Doreen Meyer und der Bernd Schröder, und moderieren machen heute die Shari und ich, die Franzi. Erstmal hallo in die Runde.
Hallo.
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 Schön, dass ihr alle da seid. Und ich würde sagen, wir stellen uns alle einmal eine Runde vor. Shari, fängst du an?
Ja, gerne. Also mein Name ist Shari Riefs, ich habe jahrelang eine wundervolle Sendung moderiert mit meinem Kollegen Ralf Kaspers, nämlich Wissen macht A. Habe selber dann auch mal schon etwas länger her Frauenbundesliga gespielt, leider nicht unter Bernd Schröder. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gern gemacht. Habe natürlich nur Gutes von dir gehört damals, Bernd. Doreen kenne ich auch schon einige Jahre, schätze ich auch sehr, auch in ihrer Funktion als ehemalige Spielerin und auch als Trainerin. Und freue mich wirklich sehr, dass wir über dieses Thema heute sprechen können, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen, gerade wenn es um den Frauenfußball rückblickend geht.
Gut, Doreen?
Genau, also ich bin die Doreen und ich freue mich wirklich hier zu sein, weil Bernd ist für mich wirklich ein Freund, ein Förderer. Ja, einfach ohne ihn gäbe es vielleicht auch mich in dieser Position, was ich so alles gemacht habe, an Funktionen auch nicht. Ja, ich bin in Jena groß geworden, habe da studiert, habe Fußball gespielt und habe Bernd damals den Aufstieg weggenommen. Ne? Bernd, als damals die Wende kam,
ja,
da werden wir noch drüber sprechen. Und ja, bin dann von Jena aus dann letztendlich irgendwann in Bad Neuenahr. Schade, da haben wir uns um ein Jahr verpasst übrigens, ne? Als ich dort Trainerin wurde, warst du genau ein Jahr weg. Und dann bei Bayer Leverkusen Bundesliga trainiert. Aber wir sind ja beim Frauenfußball in der DDR, und ich denke, da haben Bernd und ich jede Menge aus unserer Vergangenheit zu berichten.
Und Bernd Schröder.
Ja, ich glaube, ich bin der einzige Mann oder männliche Kollege hier in dieser Runde, was mich natürlich außerordentlich glücklich macht. Wann hat man das schon mal? Aber ich war 45 Jahre Trainer bzw. Trainer und Manager in dem gleichen Verein, Ostverein, der im nächsten Jahr 50 Jahre wird, mit dem gleichen Namen. Trotz der Wende hat er sich der einzige Frauenfußballclub noch, reine Frauenfußballclub noch in Deutschland, wahrscheinlich in der Welt, in dieser Funktion. Ich denke, man kann eine ganze Menge erzählen, weil wir ungefähr die Hälfte Ost, die Hälfte West haben, was nicht so, was außergewöhnlich ist, weil viele Leute ja haben nach der Wende das Handtuch geschmissen und haben gesagt, wir machen nichts mehr. Ich hab's gemacht. Relativ erfolgreich, sage ich mal, alles, was zu gewinnen gab, haben wir gewonnen. Wir sind der einzige Verein aus den Ostbundesländern, die überhaupt einen gemeinsamen deutschen Titel geholt haben und im Pokal, Champions League, UEFA-Pokal. Also eine ganze Menge Erfolge. Ich habe es in meinem Buch mehrfach beschrieben, ohne mich besonders hervorzuheben, weil ich bin Teamplayer. Weiß natürlich Doreen auch, ob ich denke, aber wir haben auch die Wende ganz gut überstanden.
Jo.
Danke für die Vorstellung. Shari, du kennst tatsächlich beide auch persönlich. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich habe den Bernd ehrlich gesagt kennengelernt, als er mich einmal in den Arm genommen hat und hochgehoben hat, und dann kannte man Bernd. Der hat so fest zugedrückt und so liebevoll zugedrückt. Also Bernd ist echt ein Schatz. Also ich habe Bernd immer sehr geschätzt und habe viel von ihm gehört. Ich weiß, als Spielerin hätte ich unter Bernd auch gut funktioniert, weil Bernd war so ein Trainer, der wirklich das aus einem herausgekitzelt hat, was viele andere nicht gesehen haben. Und deswegen habe ich ihn sehr geschätzt als Trainer. wenn sogar eine Sonja Fuß gelaufen ist bei dir in Potsdam, das soll schon was heißen. Und auch pünktlich im Training war. Und auch, ja, ja, aber immerhin hat sie weniger Ausreden benutzt in Potsdam, als sie das noch zu Brauweiler Zeiten tat.
Also,
genau, und hat auch noch mit dir einen Titel geholt. Doreen kenne ich auch schon, schätze ich wirklich auch sehr. Wir haben viele gute Gespräche gehabt, auch mit Bernd viele gute Gespräche gehabt damals. Muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr viel passiert. Wir haben das ja alles, also ich jetzt nicht so wie Bernd und Doreen natürlich, aber vieles, wie das sich alles entwickelt hat im Frauenfußball, wie es damals war, wie es heute ist, also von den 90er Jahren natürlich bis zum heutigen Tag. Und für mich sind es zwei Namen, die, wo ich von vornherein auch immer gesagt habe, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit denen unterhalten, weil die einfach so, so, so vieles zu erzählen haben, was die meisten da draußen gar nicht wissen und schon mal gar nicht die vielen jungen Spielerinnen, die mittlerweile natürlich auch erfolgreich Fußball spielen.
Hm. Was war das für ein Spiel, wo Bernd dich in den Arm genommen hat?
Das war gar kein Spiel. Das war einfach, ich habe Bernd kennengelernt, ich habe ihn gesehen, ich sah so ein... Ja, ja, genau, richtig. Das war wirklich, das war neben dem Spielfeld. Ich weiß noch, dass er zu mir sagte, von dir habe ich auch schon viel gehört. Und dann hat er mich irgendwann, sag ich, ach, komm mal her, hat er gesagt, komm mal her. Und dann hat er mich in den Arm genommen und ganz fest gedrückt, wie es eben so seine unnachahmliche Art ist, Menschen zu begegnen. Und das war für mich, das ist so hängen geblieben. Und ich musste gar kein Gespräch mehr führen mit ihm. Für mich war einfach klar, super Typ. Ja, und immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir natürlich auch manchmal über Dinge gesprochen, die im Frauenfußball jetzt, also aktuell damals nicht so gut gelaufen sind, aber ganz viel auch über andere Sachen. Und es war immer die Frage, wie geht's dir, Mädchen? Was machst du so? Wie klappt's im Job? Und das fand ich wichtig und auch gut. Und das ist einfach bei mir hängen geblieben. Genau.
Da kann ich mich gleich einschalten, weil der Bernd, das Hochheben, das war bei uns auch wie so ein Ritual. Da haben schon meine Spielerinnen immer gelacht. Ne? Wenn wir uns getroffen haben, mich hochgehoben und dann, Bernd, weißt du, was du mir jedes Mal an den Kopf geworfen hast. Ne? Wir hatten ja auch ein Ritual mit meiner Stolpergeschichte bei der Nazio.
Ja, aber das haben wir da vergessen.
Ach, das hast du vergessen, glaube ich dir nicht. Du vergisst nichts, Bernd. Nichts vergisst du.
Was war das, Doreen? Doreen, was war das mit der
Stolpergeschichte? Ja, vielleicht, Bernd, erzählst du selber. Also das habe ich ja heute noch schlaflose Nächte.
Ja, das ist ja, wir haben ja verschiedene Rekorde. Ich habe ja sehr viele Rekorde aufgestellt, unter anderem diesen Rekord, dass wir ein einziges Länderspiel gemacht haben und Doreen war unser sogenannter Linksaußen. Damals gab es ja das noch Linksaußen. Gibt es ja heute auch noch, aber die wollen sie alle nicht wissen von der Taktik her. Und sie war schnell, sie war beweglich. Natürlich eine der intelligentesten, weil sie ja auch zu denen gehörte, die auch studiert haben, was heute sicherlich nicht mehr so üblich ist. Aber damals, darf man nicht vergessen, es gab einige, die so, gerade die Jena, da waren ja viele an der Uni beziehungsweise am Abitur immer. Und wir haben natürlich dieses Länderspiel als großes Erlebnis betrachtet im Vorhinein. Und haben alles reingelegt an Geist, an Witz und an Training. Und Doreen hatte an dem Tag oder einen Tag vorher eine Zahn-OP, war das so? Ne?
Ja, genau.
Und wir wussten aber, dass sie das unwahrscheinlich schnell überwinden würde. Und sie hat auch ein paar wunderbare Sprints gemacht. Ich habe jetzt neulich im Fernsehen nochmal das Spiel mir teilweise angeguckt. Also, kam leider nicht zum Abschluss und in der entscheidenden Situation ist eben am Ball gestolpert. Also es kann natürlich nur am Rasen gelegen haben, damals unser Kalibner-Stadion in Babelsberg, aber es war nachhaltig und viele reden heute davon, dass das Doreen immer am Ball gestolpert oder über den Rasen gestolpert ist. Das hat ihr aber nicht geschadet. Sie hat sich weiterentwickelt, auch geistig. Und aber es war natürlich eine Sache, die man so schnell nicht vergisst, weil es eine entscheidende Position war. Ne? Sie hätte können unser Spiel entscheiden. Nee, nicht auf keinen Fall.
Nein, das nicht.
Aber es war schon so.
Ja, also mir, Doreen, zu deiner Rettung muss ich eins sagen, es ist mir auch passiert, bei meinem ersten Bundesliga-Einsatz in Bad Neuenahr. Ich bin auch gestolpert. Ich sollte eingewechselt werden und bin dann irgendwie, wir haben ja diese Tatanbahn gehabt, ne, in Neuenahr im Stadion. Der Trainer, diese berühmte Hand, die dich heranwinkt. Ich gucke nach oben.
Oh Gott. Herakles, ne?
Der Joe.
Ah, der Joe, okay.
Der Joe, ja. als wir gerade aufgestiegen waren. Und er winkt mich heran und ich freue mich total und konzentriere mich so auf diese Hand, die mich heranwinkt und sehe unter meinen Füßen eben nicht diesen Rand, wo das Wasser immer abgelassen wird, da der um die Tatanbahn herum ist und stolper so dermaßen, dass ich nicht eingesetzt werden konnte. Ich habe mich verletzt, aber es war echt, ja doch, wirklich.
Das ist eine sehr, sehr bittere Stolpergeschichte.
Genau, dann war jetzt wirklich...
Habt ihr keine Ärzte gehabt da hier?
Doch, wir hatten Ärzte. Aber ich weiß nicht, vielleicht hatte ich so viel Schiss in der Hose, Bernd. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich... Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, im Nachhinein betrachtet, ja, genau.
Aber das war ein Knackpunkt in deiner Entwicklung, ne? Dann bist du nie wieder so richtig vorangekommen danach.
Meinst du mich jetzt? Nee, das war...
Doreen ist ja aufgewacht danach.
Ach so, nee, bei mir, nee, das war kein Knackpunkt in meiner Geschichte. Ganz im Gegenteil, da ging es erst richtig los. Das auf gar keinen Fall. Aber wo wir gerade dabei sind, wir haben es gerade eben schon angesprochen, von eurer Seite her einziges Länderspiel der damaligen DDR-Frauen-Nationalmannschaft im Karl-Liebknecht-Stadion Babelsberg in Potsdam. Es war ja dieses Spiel, als ihr verloren habt gegen die Tschechoslowakei, ne? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die euch oberflächlich vorkommt, aber für die Zeit damals, war Adidas der Trikotsponsor oder musstet ihr die Trikots selber kaufen?
Dann sagst du was, sonst habe ich da eine lustige Story zu.
Nee, du hast ja angezogen.
Also ganz dreist so, Adidas war damals, war halt Westen. Ne? Und als wir damals das allererste Mal in Leipzig in der Sportschule dann die unseren Lehrgang hatten und dann in diese Kunsthasenhalle getreten sind Adidas Fußbälle bekamen, haben wir alle gedacht, wir können ja wirklich jonglieren. Was ist das denn? Da geht ja hier der Punk ab. Das ist ja unglaublich. Mhm. Also dieser Kunstrasen Adidas, das verbinde ich immer mit dem ersten Lehrgang. Und da war natürlich unsere Hoffnung, weil auch die DDR-Nazio ja Adidas-Shirts hatte, Trikots, dass wir auch zum Länderspiel welche bekommen würden. Es war aber nicht so klar, gibt es welche, gibt es keine. Auch der Gerhard Breiter hieß der, glaube ich, Bernd, ne? Der Gerhard war unser Betreuer, ne? Genau.
Ja.
Und dann kam er in die zum Spiel und hatte in der Hand einen Satz Handballhosen. Handballhosen. Ihr wisst, wie die aussehen.
Ja.
Bernd, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Jedenfalls wollte Bernd sagen, wir konnten keine anderen bekommen, ihr sollt jetzt mit denen spielen. What? Und ich weiß auch nicht, wir haben da definitiv einen Aufstand in der DDR gemacht, was man sich ja gar nicht getraut hat eigentlich. Aber wir glauben, wir hätten uns wirklich alle verweigert, in Handballhöschen zu spielen. Und dann ist keine Ahnung, hat er noch welche aufgetrieben und das waren dann die Trikots, Bernd, der C-Junioren, die wir uns geliehen haben.
Ja, Junioren. Das war bei uns, da gab es ja nicht C, A und B, sondern es gab ja nur B und A. Und es muss irgendwie B oder A gewesen sein, weil wo sollen die sie her haben? Die haben ja jahrelang dann nach und nach diskutiert, brauchen wir Frauentrikots? Das ist ja bis heute nicht geklärt und muss auch nicht sein, aber ein bisschen anders. Aber wir haben damals sehr stolz in diesen Adidas und wir haben ja eine vorher schöne Aufstellung gemacht. Also wie wir uns hinstellen bei so einem Spiel, ne? Das war ja sensationell. Heute steht ja jeder durcheinander, groß und klein. Wir waren in einer Reihe und das sah auch wunderbar aus. Ne?
Ja, das kann man sich, wenn man möchte, auch gerne angucken bei YouTube. Da gibt es nämlich so ein Video zu von damals, was die Sportschau nochmal aufgelegt hat, jetzt Mai 2020. Das sieht man tatsächlich, Bernd, was du gerade sagst. Es ist mir sogar aufgefallen, wie ihr in Reih und Glied sehr klar strukturell da steht. Das fand ich wirklich, es hat was Geradliniges.
Das ist mir neu.
Ja, wir waren das ist auch für unsere Gründungsmannschaften bei Turbine. Wir haben das Vorbild gehabt, die deutsche Nationalmannschaft 54. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben in Reihe und Glied und vor allem die Hosen die gleiche Höhe, alles drum und dran. Und das haben wir jahrelang auch praktiziert, weil wir gesagt haben, wenn wir schön kein Fußball spielen können, aber gut aussehen müssen wir. Nee. aber optisch macht das viel. Gerade bei in den ersten Jahren des Frauenfußballs war ja die Optik wesentlich vorangetrieben worden von der Umfeld als wir spielerisch. Da haben die geguckt, wie sehen die aus, sind die dick, sind die dünn, sind die groß, sind die klein. Also das war schon für uns wichtig, vernünftig auszusehen.
Ganz kurz, das Video verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, was Shari angesprochen hat, damit ihr das einfach anklickern könnt und dann auch mal nachher schauen könnt, wenn ihr den Podcast gehört habt. Jetzt Bernd, wo du erwähnt hast, von wegen am Anfang war es die Optik. Magst du uns mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Trainer bei Turbine Potsdam zu werden und wie das alles bei Turbine Potsdam angefangen hat?
Ja, das ist natürlich eine unendliche Geschichte. Ne? Es ist klar, es gab ja diese berühmte Zeit, Ende der 60er Jahre, also 1960, Anfang der 70er Jahre, Riesenboom Frauenfußball. In ganz Europa, wir hatten ja damals noch nicht diese Medien und vor allen Dingen diese ganzen Möglichkeiten, sich untereinander auszutauschen. Es muss aber irgendwo durch die 68er, 69er Bewegung, wo auch Frauen ja in Erscheinung getreten sind, so einen Ruck gegeben haben, dass man gesagt hat, wir müssen auch Frauenfußball, irgendwo müssen wir in Erscheinung treten. Und auch bei uns, die Presse hat dann auf einmal geschrieben, wir irgendwie, es wird Frauenfußball irgendwo überall geschrieben, was ist in Potsdam los? Und dann hing irgendwo mal so ein Zettel an unserem betriebsschwarzen Brett, gab es ja damals noch, gründen Frauenfußballmannschaft, Treffpunkt am so und so vierten irgendwo im März noch, ne? Und ich war zufälligerweise dort, weil das ein Clubhaus war bei uns, wo wir auch mal ab und zu gegessen haben. Und da waren die alle da, über 40, und wir haben groß diskutiert und keiner war bereit, dort Trainer zu machen. Ich bin nur zufälligerweise reingerutscht, weil es so ein Team war bei uns im Unternehmen der Energiewirtschaft. Waren wir über Jahre lang ein Team, Versorgungswirtschaft ist ganz anders aufgestellt. Ich war ja Ingenieur und war dort in der leitenden Leute und saß dann mit drin und habe dann auf einmal gesagt, mach ich. Ich wüsste gar nicht warum, ob mir der Herrgott das Zeichen gegeben hat. Jedenfalls, mir ging es auch darum zu sagen, Verantwortung hat man nicht nur für das, was man macht, sondern auch für das, was man unterlässt. Ne? Und das habe ich dann gemacht und so bin ich dazu gekommen. Aber ich habe nie gedacht, dass das so lange dauert. Meine Familie war damals noch nicht in Potsdam. Und damals sage ich, ich überbrücke das ein bisschen momentan. Aber mit einer Bedingung von Anfang an leistungsorientiert. Und das hat uns auch weitergeholfen, weil wir nicht diese Situation hatten, dass die alle drüber gelacht haben und sagten, wir machen ja nur Spaß und so. Dadurch haben wir auch Unterstützung gekriegt vom Verein. Und also das war eine rein zuverlässig.
Also ich glaube, fragen, ob du es jemals bereut hast, muss man dich nicht bei der Zeit, die du im Frauenfußball verbracht hast. Aber dennoch würde ich ganz gerne wissen wollen, Bernd, wenn du jetzt doch mal diesen unangenehmen Vergleich machst, gerade was so die Leistung der Mädels und auch den Charakter anbelangt einer Sportlerin im Vergleich zu einem Sportler in derselben Sportart. Gibt es da Unterschiede oder würdest du sagen, am Ende des Tages ist es alles das Gleiche?
Nö, es gibt schon Unterschiede, weil das ist ja ein Grundprinzip der Stellung der Frau. Das hat jetzt mit Ost und West nichts zu tun. Weil einfach die Frau muss heute noch meiner Ansicht nach mehr leisten als ein Mann, wenn er um das gleiche Ergebnis geht. Ne? Und zumal wir ja, der Fußball war ja immer ein Männerdomäne, ist heute auch noch so, da wollen wir uns nicht vormachen. Aber wir mussten also dreimal mehr leisten, sowohl was den Beruf betrifft, als auch was das Ansehen betrifft und drum und dran. Es war sehr, sehr schwierig. Man musste wirklich was tun dafür. Wir haben ja dual von Anfang an gesagt, wir machen dual. Für solche Beispiele, zum Beispiel wie Doreen oder andere, wir hatten dann auf einmal Abiturienten in der Mannschaft und hatten auch Lehrer in unserer Mannschaft, was ja sensationell war. Geht auch heute mal in der Männermannschaft rein, im Leistungsbereich und ich gab gerade, glaube ich, Bierhoff war der Erste, der Abitur hatte irgendwann mal, wo der dann gespielt hat. Ne? Ist natürlich nicht unbedingt das beste Beispiel im Moment, aber es ist so. Fakt ist eins, dass wir das Gefühl hatten, dass der Anteil oder der Aufwand, den wir betreiben mussten, um überhaupt anerkannt zu werden, wesentlich größer war, als das die Männer zu der Zeit gemacht haben, sowohl im Nachwuchsbereich als auch dann später. Und das ist, glaube ich, bis heute noch so geblieben.
Also ich hab ja auch gesehen, dass der DRV damals tatsächlich schon 2 Jahre vor dem DFB die Frauen mit aufgenommen hat, soweit ich mich erinnere. Und auch relativ früh danach, also es war 1968 und 2 Jahre danach, sogar Schiedsrichterinnen Schiedsrichterinnen eingestellt hat schon. Das heißt für mich ja, dass ihr unglaublich fortschrittlich wart. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also das ist jetzt eine Frage an beide. Ich weiß nicht, wer mir das gerne beantworten möchte.
Ja, ich sage mal, es ist ganz einfach. Wir hatten in unserer Verfassung formell die Gleichberechtigung der Frau festgelegt. Genau. Und man konnte natürlich jetzt nicht sagen, wir machen das nicht. Das Problem war nur, wir waren nicht olympisch. Und dadurch, man muss sich vorstellen, 17 Millionen Einwohner der DDR, wir hatten x Disziplinen, wo wir Olympiasieger werden wollen. Die haben schon angefangen, im Kindergarten das rauszusortieren. Und da blieb natürlich dann nicht viel übrig. Und wenn unsere oberste Führung hat gesagt, wenn jetzt der Frauenfußball auch noch reinkommt, dann nehmen die uns ja auch die Talente aus anderen Sportarten weg, zum Beispiel Volleyball, zum Beispiel Handball, Frauen und drum und dran. Aber wir hatten nie das Problem, dass wir, sag ich mal, unterdrückt wurden, aber wir wurden natürlich nicht gefördert, aufgrund der Tatsache, dass wir nicht olympisch waren. Ansonsten glaube ich schon, dass das festgeschrieben war und dass die Gleichstellung der Frau ja oberstes Prinzip war. War ja auch im Unternehmen so und überall. Man muss das mal so sagen, aber eben Fußball ist eben eine andere Disziplin, die anders bewertet wurde.
Was dann doch in die breite Bevölkerung geht. Ja.
Schau, ich würde ganz gerne noch dazu ergänzen. Das hat ja was sicherlich mit Gleichberechtigung zu tun und Gleichstellung der Frau, wie Bernd gesagt hat, aber natürlich auch sozusagen negativ betrachtet oder jeder für sich seine eigene Meinung bilden. Ja, Frauen sollen Frauen pfeifen. Ne? Dann sind wir sie eben auch, ja, können die ihr eigenes Ding machen, dann müssen wir uns nicht drum kümmern. Ne? Das ist so zu zweischneidig. Aber ich war auch erstaunt, als ich da in meiner Recherche damals für meine Examensarbeit gelesen hatte, dass als Frauenfußball oder Damenfußball, wie es ja damals hieß, aufgenommen worden ist, dass gleichzeitig die Frauen Frauen pfeifen sollen als Schiedsrichterin.
Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Kabinensituation zu tun, ne? Das wird sicherlich auch mit eingespielt haben.
Ja, wir haben ja heute gute Beispiele, was Schiedsrichterwesen betrifft. Wir waren anfangs an dagegen, dass sowohl Frauen, sage ich mal, auch also in der Bundesliga, auch an der Linie und direkt als Schiri, weil da waren einige überfordert. Und Mr. Schari wird das ja auch wissen, meistens waren ja die Linienrichterin überfordert. Du hattest eventuell noch eine gute Schiedsrichterin, aber die Linienrichterin haben dann, die müssen ja was hinten im Vordergrund, weil wir hatten ja gar nicht das Potenzial, wo sollen die herkommen? Meistens, die haben ja gar keinen Fußball gespielt, wir hatten auch nicht ganz hervorragende Schiedsrichter am Anfang, aber es hat sich dort einiges geändert. Da gibt es ja genug Beispiele, aber man hat das dann reingedrängt. Ich weiß noch mit Hannelore Ratzeburg gesprochen. Ihr könnt doch nicht, was da rumläuft an der Linie, die wissen ja nicht mal, was aus ist, habe ich gesagt. Es hat lange Diskussionen gegeben, weil die Qualität der Linienrichterin teilweise katastrophal war. Und da mussten natürlich die Schiedsrichter auch sehr aufpassen, haben viele Dinge einfach anders wieder gemacht. Aber es hat sich ein bisschen was entwickelt, wobei es immer noch wie bei Männern auch doch Differenziertheiten gibt.
Ja, ich glaube, das klingt jetzt für viele ZuhörerInnen ein bisschen chauvinistisch, aber tatsächlich muss ich dir in gewisser Weise recht geben, was das Leistungspotenzial der Linienrichterinnen anbelangt. Das war anfangs, das hatte zu wünschen übrig, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine Bibiana Steinhaus, die mittlerweile ihre Karriere ja erfolgreich beendet hat, ist die einzige Schiedsrichterin, auch unter den Schiedsrichtern, also Männer und Frauen, die ohne rote Karte ausgekommen ist. Also da ziehe ich jetzt mal den Hut vor, weil das bedeutet, das hat ja auch was mit dem Charakter zu tun, das hat was mit der Tatsache zu tun, wie sie es geschafft hat, so präsent zu sein auf dem Platz. Ich weiß nicht, womit die Ablenkung stattgefunden hat, aber ich glaube einfach, dass die inhaltlich als Typ, ich kenne Bibi ja auch und du kennst sie ja auch, ja. Ne, dass die inhaltlich tatsächlich letzten Endes wirklich es geschafft hat, so überzeugend da auch rüberzukommen, ne, also als Schiedsrichterin, dass das durchaus möglich war. Doreen, Frage an dich, und zwar, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Spiel damals, da war es ja dann so, dass ihr ja auch Zuschauer hattet. Ich habe irgendeine Zahl von 800, meine ich, gelesen. Dieses berühmte Spiel der DDR-Nationalmannschaft, das einzige, was der Bernd gerne im Guinness-Buch der Rekorde sehen würde, bin ich ganz bei dir, Bernd, kann man aber noch hinkriegen. Was waren das im Vergleich zu heute? Was waren das für Typen im Stadion? Also sowohl Frauen als auch Männer oder auch Kinder, ich weiß es nicht, jetzt im Vergleich zu heute.
Ja, da bin ich natürlich jetzt überfordert, ne? Da richtig Stellung zuzunehmen, weil ich ja 90 Minuten auf dem Platz stand. Ich kann nur mutmaßen, wer sich das angeschaut hat. Ich war ja, wie gesagt, da auf dem Feld beschäftigt. Tja, Bernd, hast du da vielleicht Nachgang, du vielleicht eure Potsdamer Stammzuschauerinnen und Stammzuschauer oder doch welche von außerhalb? Also das würde mich durchaus auch interessieren, Scheiße. Eine interessante Frage, wer sich das angeschaut hat.
Naja, das Problem war ja, wir waren ja am Niedergang der DDR. Wir waren enttäuscht, dass wir zu wenig Zuschauer hatten. Wir hatten ja teilweise bei Spielen, ob wir in Aue gespielt haben oder zu Hause, 2.000, 3.000 Zuschauer, darf man nicht vergessen. Wir haben 1981 beim ersten Titel schon über 3.000 zu Hause gehabt in unserem Stadion, weil es ein reines Fußballstadion ist. Das bietet sich alles an. Also ich denke schon, dass die Zuschauer, die damals gekommen sind, das waren, der harte Kern. Und es waren, wir haben immer sachliche Zuschauer gehabt. Wir sind in andere Stadien gekommen. Bad Neuenahr war überhaupt kein Thema. Das war ein ganz anderes Klientel. Man muss immer das Umfeld sehen. Wo spielst du? Spielst du im Ruhrgebiet oder spielst du in Sachsen oder irgendwo? Und Potsdam ist immer schon von der Kultur her eine ganz andere Zusammensetzung auch des Klientels der Leute, die hier wohnen, auch die hier. Das ist ja keine Fußballstadt. Das ist eine Sportstadt, ja, aber keine Fußballstadt. Also wir hatten schon eine gute Mischung, aber erstmal waren wir enttäuscht, zu wenig Zuschauer zu haben. Aber das, die Ursache lag darin, wir waren ja kurz vor der Wende. Das darf man nicht vergessen. Die Wende war ja da, aber kurz vor der Wiedervereinigung. Und da haben die Leute was anderes zu tun gehabt. Und es sind wirklich nur die gekommen, die wirklich auch über Jahre uns die Treue gehalten hat, seit Gründung unserer Mannschaft. Und das ist, in meiner, gab es auch keine, die sich flätig bemerkbar gemacht haben. Und zumal kamen, wir hatten ja ein sozialistisches Land gegen uns. Die Tschechen, mit denen haben wir ja jahrelang gute Verbindungen gehabt. Da war keine Gehässigkeiten und gar nicht. Das war so der letzte Freundschaftsversuch zwischen den Ostblockstaaten, sage ich mal. Und bei uns war eben das Klientel, ich war immer schon, heute ist es ein bisschen anders. Wir haben gute Zuschauerresonanz gehabt, auch bis heute in der Bundesliga, noch mit in der Spitze. Trotz des wesentlichen Rückgangs haben wir immer noch die meisten Zuschauer, ehrlichen Zuschauer. Es gibt ja einen Verein, die machen da immer noch 200, 300 dazu, hat sich jetzt wahrscheinlich verflüchtigt, weil er einen Namen hat, aber Fakt ist eins, wir waren nicht in so einer Situation, hat uns das, ist nicht aufgefallen, dass wir irgendwelche Situationen hatten, wo die Leute gegen uns waren oder wo es Bemerkungen gegeben hat, die der Sache nicht gedient haben. So habe ich das auch gesehen. Da habe ich nur geärgert, dass wir verloren haben.
Ja, aber man muss das nochmal in der Zeit auch sehen. Ne, meine Eltern, natürlich hätte ich gerne dabei gehabt, das ist ja klar. Ne? Aber Jena war von Berlin 280, 260 Kilometer entfernt und man hatte eben kein Auto. Man konnte nicht mal schnell telefonieren und sagen, ich komme nicht. Da war man auf Züge angewiesen oder Busse. Ne, diese ganze Mobilität muss man ja auch in die Zeit letztendlich setzen. Ja. Ne, heutzutage fahre ich da mal schnell nach Berlin oder von Köln aus fahre ich mal nach Frankfurt oder nach Hamburg an einem Tag und gucke mir was an. Ne? Aber das war ja früher auch so in der Zeit nicht. Welcher Haushalt hat ja denn ein eigenes Auto beziehungsweise ein eigenes schnelles Auto? Und abends 18 Uhr, was wir gespielt haben, das ist ja auch so eine Zeit, ja, wie kommst du da hin? Ne? Und wie kommst du zurück? Dankeschön, Bernd. Und wie kommst du zurück? Ne? Mit der Deutschen Reichsbahn hieß sie, glaube ich, bei uns. Ne? Das war ja auch kein Spaß.
Ja, ja.
Genau, das Spiel, einfach um es mal in den Kontext zu setzen, war am 9. Mai 1990. Also können sich alle vorstellen, was damals los war. Es war ja auch ein unfassbares Umbruchjahr. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel passiert. Also ich hatte auch gelesen, dass die DDR-Auswahl dann auf einige Spielerinnen verzichten musste, weil die dann tatsächlich schon weggegangen waren. Ich würde ganz kurz, weil das ist so die Phase, die mich auch sehr interessieren würde, trotzdem nochmal drauf eingehen, wo Doreen eigentlich herkam, weil Doreen und Bernd haben sich ja kennengelernt bei der Fußballnationalmannschaftsauswahl. Und Doreen, du hast bei Jena gespielt. Wie war deine Geschichte, bis es zu diesem Spiel kam und zur Nationalauswahl?
Ja, eigentlich auch ziemlich einfach. Bernd wird noch kennen, Peter Ducke. Ne? Bernd sagte ja auch was. Ne?
Ja.
Genau. Ich habe schon immer gerne Fußball gespielt, der war so im Sportunterricht, Mädchen, Jungs getrennt. Ich habe mir schnell über immer meine Einsen geholt, im Weitsprung, Hochsprung, wo auch immer. Und dann durfte ich bei den Jungs Fußball spielen. Und der Bernd, der Peter Ducke war einer wirklich der besten DDR-Stürmer. Und der hat Fußball, Lehrer von den Jungs war der im Sport. Und dann bin ich dahin und er hat gemeint, Mensch, du kannst ja wirklich ganz gut kicken. Und ich habe auch jeden Tag nach der Schule bin ich nach Hause gekommen, weggeschmissen, den Ranzen in die Ecke und ab auf den Fußballplatz. Und der Mann meiner Klassenlehrerin, der hat an der Berufsschule in Hermsdorf, da wo ich ursprünglich herkomme, so 20 Kilometer entfernt von Jena, hat eine Mannschaft aufgemacht, eine Mädchenmannschaft, eine Frauenmannschaft. Und da bin ich mit dazugegangen, hatte Spaß ohne Ende. Und ein paar Monate später haben wir dann gegen Jena, gegen die HSG Uni Jena gespielt, ein Freundschaftsspiel, das erste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und da haben wir 12-0 verloren, weiß ich noch wie heute. Aber nach dem Spiel kommt der Trainer zu mir an und sagt, ich habe gehört, du studierst ab Sommer in Jena, ab Sommer spielst du bei uns. Da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Ne, du weißt, wer Bernd der Trainer war?
Ja, Hugo.
Ne, also der Hugo Welschenfelder, wenn der noch leben würde, Bernd und Hugo, das sind so zwei dermaßen, also tolle Menschen, die alle zwar ein bisschen einen an der Waffel haben, aber nur so kommt man ja weiter.
Ja.
Ne, und der war auch so, dass der überhaupt keine Chance hatte, Nein zu sagen. Und dann habe ich dann ab Sommer 87, als ich dann angefangen habe, hier zu studieren, habe ich relativ schnell mit Basketball, was ich ursprünglich gespielt hatte, aufgehört und habe dann bei Jena Fußball gespielt, HSG Uni Jena. Und dann sind wir gleich in die DDR-Besten-Ermittlung eingestiegen. Wir spielten, es gab ja keine Spielklasse drunter, gleich in der höchsten Spielklasse. Und dann jedes Jahr sind wir wirklich einmal einen Platz besser geworden. Ja, und dann kam das ominöse Jahr, wo ich schon so gesagt habe, wir wurden, und das ist ja auch so eine geschichtliche Sache, klar nenne ich mich DDR-Meisterin, aber relativ schnell sind ja die Fußballverbände damals schon zusammengegangen, sodass wir eigentlich ja nur noch NOFV-Meister sind. Ne? Nordostdeutscher Fußballverband. Also das ist auch so eine Sache. Ne? Aber Bernd, wo wart ihr? Was ist damals schiefgelaufen in der Saison? Ne? Das war für uns unglaublich, weil Bernd Schröder...
Ja, das
Weil
hätte mal
Bernd Schröder die Köpfe
rollen müssen. also nein, Fakt ist eins, wir hatten ja, das war ja ein großes Problem in dieser Phase. Wir hatten, es gab ja 12 Staffeln in der Bundesliga, Nord und Süd. Und wir haben, und das waren 10 Mannschaften jeweils, und wir waren Dritter. Mit einem Jahr bei uns waren schon ein paar Spieler weg, wie Ines Kulig und Beate Reuer und so, kennst du ja alle. Die sind dann nach Barbach gegangen, beziehungsweise nach Siegen. Wir waren etwas geschwächt schon, natürlich, und ihr wart an dem da einmal vor uns gewesen, da träumen die heute noch davon. Aber Fakt ist eins, wir wollten natürlich 4 Mannschaften reinkriegen, weil wir gesagt haben, wenn wir von jeder Staffel 2 reinkriegen, sind es immer 12 Mannschaften in der Bundesliga, da in der zweigleisigen. Und das war für uns logisch. Wir haben ja studiert in der DDR und 11 haben wir gesagt, ist immer eine, die spielfrei hat, das ist Quatsch. Ich habe mit Hannelore Ratzeburg damals stundenlang gesessen in Berlin, Wiedervereinigungs. Es war kein Weg drin. Ich habe es natürlich besonders initiiert, weil wir Dritter waren. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen 4 reinkriegen. Und da sind nun Aue und Jena reingekommen in diese zweigleisige Bundesliga und sind natürlich dann gleich abgestiegen. Wieder, was logisch war, weil wir ja damals nicht so diese. Aber Fakt ist eins, ich habe es bis heute nicht verstanden, dass wir nicht 12 Mannschaften gemacht haben. Es war aber ein Prinzipfrage des DFB. Wir nehmen nur von jeweils in jede Staffel einen. Und dann sind es bei 11 geblieben und dann haben die dann lieber ein Spiel, immer eine Mannschaft vor spielfrei. Fand ich größter Quatsch, den es geben kann. Aber vielleicht war es damals auch gut, da wären vielleicht 4 abgestiegen damals. Ne?
Wollte ich gerade sagen, haben wir an uns gemerkt. Ne? Der Unterschied war schon extrem.
Ja.
Und da ist letztendlich erstmalig, habe ich bei der Nazio den Bernd Schröder wirklich kennengelernt. Ne? Wieder DDR-Entfernung, ne? Nord-Süd-Staffel, wir haben uns nie kennengelernt, aber um den gab's um Bernd gab es halt immer wieder Mähren und Sagen und was weiß ich. Ne? Und ihn damals, ich habe mich damals erstmalig bei der DDR-Nazio kennengelernt als Trainer. Und das erste, man aufgeregt, ne, man fährt mit dem Zug zum Spiel und habe ich nur in der Toilettenabteil verbracht. Und dann kommen wir dahin, ja, und da sagt der Bernd zu mir, du studierst ja Sport, du kannst ja mal das Aufwärmen machen. Das weiß ich noch, wie er heute dachte, was ist das denn? Ich komme jetzt zu Nazi, ich kann vor lauter Aufregung kaum bewegen, soll ich das Aufwärmen machen? Das weiß ich noch, wie heute. Es war unglaublich, die erste Zusammenkunft mit dir.
Ja, wir waren ja sehr gehässig. Die erste Lehrgang in Leipzig, in der Sportschule, ging es ja darum, ein bisschen zu testen, wie die alle in Form waren. Und dann ich hatte so eine Lieblingssache, 2-Minuten-Lauf. Also du musst in 2 Minuten so weit laufen, wie du kannst. Ne? Das heißt also, wenn du das noch nie geübt hast, Shari, du wirst es dir vorstellen können. Du fängst an wie Sprinter bei 100 Meter, aber nach 400, 500 Meter brichst du in zusammen, weil du musst also 700 Meter und ein paar zerquetschte laufen, wenn du es mir ausreichend nimmst. Und wir hatten da Leichtathletik-Leute aus Chemnitz, die sind da losgelaufen, wie die Verrückten. Und meine hatten natürlich vorher trainiert und in Jena waren die auch ganz gut drauf. Und dann hatten wir natürlich die besten Ergebnisse. Dadurch haben wir das auch. Aber es war interessant, weil jeder an diesen ersten Lehrgang natürlich möglichst gut in Erscheinung treten wollen. Im Wesentlichen hatten wir ja die Spieler kamen ja aus 3 Mannschaften, die auch damals ganz gut waren, also das war Schlema oder heute Aue, Jena und wir, und da waren auch die meisten Spieler da, 3, 4 immer von jeder. Deshalb wussten wir auch dadurch, dass Hugo Wiesenfelder ein guter Trainer war, der hat unter großen Leuten auch trainiert, hat selber große Leute, Hans Meyer war, glaube ich, bei ihm sogar in der Gruppe, in der Uni, wo er dort Lehrer war. Ja, und ich habe Hugo sehr gemacht, weil er auch so verrückt war, kam aus Lauscha, aus Thüringen, aus dem Hoch. Also das war, der hat sein letztes Hemd für den Frauenfußball gegeben, wie wir alle auch damals. Und deshalb war das auch ganz interessant, dass wir wirklich aus diesem Bereich Spieler gekriegt haben. Heidi Vater war eine Vizemeisterin im Doppel oder Meisterin der DDR im Tennis. Weil das war das Schöne bei unseren Sportlern, die waren eigentlich vielseitig ausgebildet, ne? Nicht so wie heute Ball nur geradeaus, sondern die waren leichtathletisch ausgebildet. Dorian hat es ja selber gesagt, hat auch Basketball gespielt oder, also das war so, die Ballspielarten waren bei uns ausgeprägt, weil wir nicht so einseitig auch trainiert haben. Auch wir in Potsdam sowieso nicht, weil wir ja hier Olympiacamper aller Sektionen hatten. Da guckt man auch mal drüber beim Teller an.
Ja, ich meine, Sonja hat mir mal erzählt, ihr seid viel gelaufen in Potsdam.
Ja, ja, für Sonny, wenn Sonny sagt, die ist viel gelaufen, da ist das ja nun noch wirklich, also die erste Zeit, was ja bei Sonny, die haben ja ein halbes Jahr, aber die mal in Berlin, hat irgendwie ein Praktikum gemacht. Dann hat die ständig mir erzählt, sie ist nicht rangekommen wegen Verkehr hier, aber das war gar keiner. Aber sie hat natürlich, und das ist das Entscheidende, Sonny ist clever genug. Sie ist dieses Jahr gekommen, wo wir den UEFA-Pokal gewonnen haben und Deutsche Meisterschaft. Ja. Da war sie dabei. Nee. Aber es hat ihr nicht geschadet. Danach war ja die Luft raus bei ihr, wo sie dann wieder nach Hause gegangen ist. Ne?
Ja, ich bin auch der Meinung, das waren ihre besten Zeiten, aber ich glaube, das sagt sie selber auch.
Da ist auch wieder in die Nationalmannschaft reingekommen und alles drum und dran. Genau. Aber länger als ein Jahr hat es es, glaube ich, nicht ausgehalten.
Ja, Sonny ist halt ein Familienmensch. Ich glaube,
wobei man bei ihr sagen muss, sie hat ja dual. Sie hat ja nebenbei noch gearbeitet bei uns im Büro, um nicht noch mehr zu trainieren wahrscheinlich. und. Hat sie immer Ausreden gehabt. Naja, aber das ist ja das Schöne. Wir waren ja da mit der Familie, mit Werner Fuß, mit ihrem Vater und die Mutter. Und das gibt's heute gar nicht mehr. Diese Verbindung mit den Familien. Also wenn unsere Spieler schlecht waren, wussten wir, weil die Familien so, da gab es Probleme in der Familie. Heute ist das alles anonym. Heute weiß gar keiner mehr, woher bist du denn in Australien oder aus Afrika eine Spielerin, wie die Familie ist, wenn sie nicht zufälligerweise mal vorbeikommen. Ne? Mhm. Aber das ist, war ein Vorteil für uns. Das muss ich ja sagen, es war in der DDR anders. Da waren auch die Familien, haben mitgefiebert, die waren dabei und die haben nie den Anspruch gehabt, hoch hinauszugehen, sondern die haben Bescheidenheit, Verantwortungsbewusstsein, Glaubwürdigkeit, das war groß geschrieben.
War das denn wirklich, also damals als die, als 89, als ihr auch dafür gekämpft habt, dass es eine Nationalmannschaft der DDR gibt, Bernd, da ist doch das Endspiel der Europameisterschaft der westdeutschen Nationalmannschaft vorausgegangen, der ganzen Geschichte. Hast du das, habt ihr damit argumentiert dann bei eurem Verband damals?
Ja, na klar, weil das war ja, ich glaube, Osnabrück war, nee, wo war das?
Osnabrück.
Ja. Ja, und wir hatten ja auch vorher Leute, wir haben gegen Aabach gespielt in der Halle, ich weiß noch, da haben wir, da war Isbert im Tor und Nadenbach und solche Leute, da haben wir das Turnier gewonnen in Hagen, da sind die alle aus einem Wolken gefallen, das war Frankfurt mit guten Leuten, mit Untleber, mit den Pohlmann-Zwillingen, alles drum und dran. Und liegen natürlich sowieso mit Silvia und drum und dran. Und wir wussten da schon, wo die stehen. Wir wussten auch schon, wo wir stehen. Aber wir haben natürlich nicht die Situation beachtet, dass wir am Abgrund waren, was die finanziellen und materiellen Dinge in der DDR war. Aber wir haben natürlich da gesagt, und das ist ja das Problem, wenn du heute nicht an die politischen Leute rangehst, wo du sagst, wir reden von Gleichberechtigung und haben noch keine Nationalmannschaft. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, die da drüben hier, die haben es jahrelang verboten gehabt und jetzt spielen die, werden die Europameister. Das war schon eine Motivation, eine sportpolitische Motivation für unsere Führung. Wir hatten es dann nicht einfach, aber wir haben es durchgesetzt.
Aber es kam zu spät. Hast du das denn mitgekriegt? Ja, dann kam halt die Einheit, ne, irgendwann. Das hat dem Ganzen jetzt nicht positiv in die Karten gespielt. Doreen, zu deiner Situation als Spielerin damals, ihr habt das Spiel verloren, man kann natürlich davon, ich denke, Bernd wird mir da recht geben.
Ich würde ganz gerne mal auf diese Osnabrück-Geschichte eingehen.
Okay, dann frage ich später.
Weil es war wirklich so, wir haben diese Euphoriewelle, ne? Osnabrück und ausverkaufte Stadion und so weiter, das haben wir alles auch mitbekommen im Fernsehen, ne? Und das war dann im Juni und ich war, wie gesagt, dann im Juli im Ferienlager als Betreuung, wenn man das so macht als Studentin. Und da bekam ich die Nachricht von Petra, übrigens Bernd, ne, die Tochter von Hugo, die Frau, und hat gesagt, es wird eine Nationalmannschaft geben und du bist eingeladen und so weiter. Das heißt, innerhalb von wirklich nur einem Monat ist diese Entscheidung getroffen worden, dass es eine Nazio und auch eine einteilige Liga geben wird. Das war für uns schon zu dem damaligen Zeitpunkt, wow, innerhalb von einem Monat. Und die Euphoriewelle der EM in der BRD, die hat, glaube ich, da den entscheidenden Punkt geliefert.
Ja, da kann man von ausgehen. Ich meine,
aber wir haben natürlich immer das, die Hoffnung gehabt, dass wir besser sind als die Familie.
Und es ist damals auch festgelegt worden, dass es olympisch werden soll, Frauenfußball, und dass es Weltmeisterschaften geben soll. Und damit wurde Frauenfußball ja irgendwie interessanter dann für die DDR-Führung. Und dann ging das wirklich, das war dieser Sommer, Sommer 89, wo ja quasi noch nichts irgendwie mit Mauer, wo die grüne Welle dann anfing in der Tschechei und in Ungarn. Ne? Aber wirklich innerhalb von diesen 6 Wochen, also 8 Wochen Sommerferien, sage ich jetzt mal, ist da so viel auf den Weg gebracht worden, was den Frauenfußball anbelangt, wo wirklich die EM, diese euphorisierende Stimmung da, ausverkaufte Stadien, da eine große Rolle gespielt haben.
So, Bernd, ihr habt das Spiel ja verloren. Damals kann man davon ausgehen, weil die Mannschaft war, also Tschechoslowakei, die haben ein paar Jahre länger zusammengespielt, oder? Das war schon eine eingespielte Mannschaft dann, ich sag jetzt mal im Vergleich zu euch. Das nimmt man gerne als Entschuldigung, aber ich glaube schon, dass es auch viel damit zu tun gehabt hat, sicherlich letzten Endes. Weil die Mannschaft, eure Mannschaft war im Schnitt 23 oder sowas, meine ich, hätte ich gelesen. Noch recht jung und unerfahren, in Anführungsstrichen natürlich. Was ich gerne wissen will, ist, jetzt habt ihr das Spiel verloren. So, wie war das dann in der Öffentlichkeit? Öffentlichkeit? Wie divers ist es in der Öffentlichkeit im Nachhinein diskutiert worden? Gab es dann Leute, die gesagt haben, ja, siehst du mal, das war ja auch nichts, das brauchen wir ja auch nicht? Oder war die Euphorie dann immer noch irgendwo hoch? Und wie hat der Verband dann im Nachhinein darauf reagiert?
Das Problem war, wir haben ja mit Söhnen und Niederlagen nicht gerechnet. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte unwahrscheinlich viel Vertrauen zu uns, weil ich auch die Spieler aus den damaligen Tschechei kannte. Wir haben gegen Sparta gespielt, gegen Slavia. Es war ja immer unser Jahr. Jedes Jahr sind wir rübergefahren und man kannte jede Spielerin auch drum und dran. Wir waren eigentlich überzeugt, dass es ein guter Gegner für uns gewesen wäre, weil wir ja wussten, gegen wen wir spielen. Und aber ich habe im Nachhinein gerade mit unseren ehemaligen Kapitänen Sibylle Brüdkamp und dann Heike Hoffmann, die alle gespielt haben, hatten wir nochmal eine Zusammenkunft vor ein paar Wochen, also wo dieses Problem war. Und was wir unterschätzt haben, den psychologischen Aspekt dieses Spiels. Ne? Du musst dir vorstellen, wir haben in der DDR, wer die DDR-Hymne gehört hat, den wird es anders rundherum, weil es war was Besonderes, für eine Nationalmannschaft aufzutreten, auch unsere Olympiateilnehmer und sowas, für die war das immer was ganz Großes. Und jetzt bist du praktisch auf Augenhöhe, du stehst da auf dem Fußballplatz und es ertönt die Hymne, egal welche, aber es ist eben damals unsere gewesen. Und das haben wir unterschätzt. Wir haben unterschätzt, dass das für unsere Mädels das erste Spiel war. Man hätte 3-4 Psychologen einstellen müssen, um denen klarzumachen, wir haben unser Leistungsvermögen, das wird Doreen bestätigen, nicht ausgeschöpft, schätze ich mal. Irgendwo, weil es psychologisch nicht klar war. Wir haben uns zu viel damit beschäftigt, erstes Spiel, und es wird für uns wichtig sein, wenn wir das Spiel nicht gewinnen. Und wir haben auch nicht die Typen gehabt, die dann gesagt haben, das ist mir jetzt alles egal, jeder hat mit sich selbst zu tun gehabt. Ich glaube, wir sind einfach unter Wert geschlagen worden, weil wir schlecht vorbereitet waren psychisch auf dieses Spiel. Wir waren überzeugt, wir können das Spiel gewinnen. Und dann stehst du da und 3-0 und wir hatten sicherlich 2-3 Chancen. Und wir haben auch gut gespielt in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, für unsere Verhältnisse. Aber dann kriegst du natürlich so ein paar Dinge rein. Das wäre natürlich, wenn die DDR weiter bestanden hätte, hätten wir natürlich einen Arsch voll gekriegt. Ich habe immer gesagt, wir wären nach Sibirien gegangen, was da nicht stimmt. Aber durch diese ganze Wendegeschichte ist das, sag ich mal, die Situation nicht verklärt worden, sondern die Situation ist einfach, hat keiner mehr beachtet. Also es hat zwar unser Generalsekretär Klaus Petersdorf gesagt, wir werden weiterarbeiten, aber die wussten damals schon, das kann nicht mehr so weitergehen. Also ich denke schon, dass dieses Spiel in der Situation nicht so Beachtung gefunden hat im Nachhinein. Und wir hätten auch da keine Sanktionen gekriegt. Aber wenn wir in normalen Verhältnissen vor 10, 15 Jahren vorher so eine Leistung abgeliefert hätten, auch so ein Ergebnis, ich glaube, da hätten wir mit der Katze gefressen.
Wir haben das ja vorhin auch schon angesprochen. Also im Prinzip war dieses Spiel ja in der absoluten Umbruchsphase und im Prinzip die Grenzöffnung war und es hat sich unfassbar viel verändert. Und was mich auch so interessieren würde, ist, wie war die Situation als Spielerin da? Ich meine, du hast dann irgendwie erzählt, du hast einen Monat, irgendwie innerhalb von einem Monat ist das alles entschieden worden. Es gab die Nationalmannschaft und dann irgendwie ist man berufen worden. Dann war sie diese ganze Umbruchsphase. Vielleicht, um mal das transparent zu machen, ich bin in dem Jahr geboren worden. Also ich kann mir das tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Genau, also und ich meine, dass die Mannschaft stand dann, aber viele Spielerinnen, die man auch kannte, waren dann plötzlich 1990 nicht mehr da, weil die irgendwie auch vom Westen abgeworben worden sind. Wie lief das mit dem Training, wie lief das im Verein ab und wie hat sich das als Stimmung dann auch in der Nationalmannschaft ausgewirkt in dieser Umbruchsphase, man hat noch ein DDR-Nationalteam, aber eigentlich ist gar nicht klar, wie das mit der DDR weitergeht.
Wie war das? Das ist sicherlich eine der spannendsten Lebensphasen, ne, die ich je hatte. Die Berufung in der Nationalmannschaft und dann, was alles daraus folgte. Weil am 30.10.89 war der erste Lehrgang. Und am 9. November habe ich Geburtstag, sprich 11 Tage später. Und an diesem 21. Geburtstag, ne, kommt, feiern wir natürlich meinen Geburtstag, und da kommt eine Spielerin rein und sagt, die Mauer ist gefallen. Ja, Moment, wo hast du denn schon was gesoffen? Hast du sie noch alle? Ja, letztendlich ist es ja so gewesen, Und dann auf meinen Geburtstag, dann auf die Mauer, ich wohne in Jena an der Autobahn, da im Internat. Die Autobahn war mit einem Schlag zu Richtung Berlin, lauter Trabis gingen hoch. Aber die Tragweite dessen, was dann passierte, das ist wirklich, muss man in Büchern eigentlich festhalten. Man kann diese Dynamik sich als Wessi, sage ich jetzt mal ganz bewusst, überhaupt nicht vorstellen, dass ich dann relativ schnell für 3,30 Mark mir eine Sportbild gekauft habe, weil der Kurs war ja 1:3. Dann waren meine Professoren, wurden auf einmal entlassen. Dann wusste ich gar nicht, gilt mein Studium nicht mehr. Der wurde evaluiert, der wurde exmatrikuliert. Also das war ein reines Chaos, was das gesamte Leben anbelangt. Und sportlich gesehen, das war immer wie so eine kleine Oase. Wir waren ja nur Spielerinnen von der Uni, ne? Alle zusammen studiert, hatten also quasi alle den gleichen Tagesablauf, den gleichen Inhalt des Lebens. Und für mich eine Entscheidung, wieder auf den Sport zu kommen, wir haben dann in Jöllenberg, Ben, das hast du ja auch oft genug, glaube ich, gewonnen, ne? Das Turnier in Jöllenberg. Genau, ja, da waren wir da waren wir damals eingeladen mit Jena. Haben dann zu Hause übernachtet, ne, war immer bei Gastfamilien. Und ich weiß noch, da hat Hugo noch zu uns damals gesagt, bitte kein warmes Wasser laufen lassen, ja, bitte keine Heizung im Zimmer anmachen, Schuhe bitte ausziehen. Also wir haben Verhaltenstipps bekommen, wie wir uns bei den Gastfamilien zu benehmen haben. Ja. Haben wir natürlich auch ganz, ganz brav gemacht. Und dann in Jöllenbeck saßen wir in der Halle, dann teilweise auf den Treppen, weil die total voll war, die Tribüne. Und da gaben uns dann die Zuschauer zum Teil 5 Mark in die Hand. Ich habe gedacht, was ist das denn hier? Also das war für mich so, irgendwie, die wollten was Gutes tun, ja, aber ich kam mir also ganz eigenartig vor. Und in den Gastfamilien sagte dann noch der Gast war dann, mach doch mal eine CD rein. Ich wusste gar nicht, was eine CD ist. Da habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört. Geschweige denn, ich wusste, wie die zu bedienen ist. Ich habe dann nur gesagt, ich höre nicht gern Musik, um aus der Nummer rauszukommen. Also das war, und jedenfalls habe ich da in Jöllenbeck wohl ganz gut gespielt. Und dann kam dann aus Brauweiler im Februar die Geschäftsführer aus Brauweiler und haben gesagt, bitte ja zum Probetraining, wir wollen dich gerne haben. Und ich so, what? Wie? Moment, ist das gerade? Nee, Moment, stopp, ich bin im Studium, ja, ich bin in der Lazio, ich könnte DDR-Meister werden. Nee, das ist mir, los, komm mal mit. Und da bin ich dann, Bernd, das ist ganz lustig, der Thomas Meyer war damals Trainer. Von Brauweiler, der Ex-Mann von Tina.
Vorgänger von Tritschungs.
Ja, korrekt, genau. Und hab dann bei dem gewohnt und hab da auch Training dann mitgemacht. Und ich sag mal, ich war jetzt nicht so schlecht. Ganz im Gegenteil, die wollten mich wirklich gerne auch nach dem Training noch haben. Die haben mir alles geboten, Studienplatz an der Uni, ein Auto. Ich sage, ich habe gar keinen Führerschein. Wo ist das Problem? Machen wir einen Führerschein für dich, kriegst du und so weiter. Und es war alles. Aber diese Phase damals, das war im Februar 90, das hat mich gnadenlos überfordert. Ich wusste überhaupt nicht, geht die Mauer wieder zu? Was passiert politisch? Meine Eltern wussten nicht, wo ich bin. Im Studium, meine Kollegen wussten nicht, wo ich bin. Das war mir alles zu heiß und zu heikel. Und eben der Gedanke, ich bin in der Nazio, ich möchte lernen, das, was Bernd sagt, das war für eine DDR-Sportlerin in der Nazio sein, dieser Gedanke, mal eine Hymne zu hören. Also das kann man sich nicht vorstellen, welche Dimension das damals hatte. Und wahrscheinlich hätte ich schon alleine deswegen niemals die DDR verlassen oder wäre nach Brauweiler gegangen, um dieses Länderspiel wirklich spielen zu können, was ich dann letztendlich auch getan habe. Ne, gab natürlich noch 1000 andere Gründe. Aber in der Nazio zu sein und mit Lehrgang zu Lehrgang immer mehr wirklich nicht mehr zu sehen, wie Bernd gesagt hat, ne, die Ines Kulig war dann weg, die Beate Reuer weg, die Jacqueline Seide war weg. Es waren immer weniger da. Und dann eben auch der Gedanke, wenn du ein Länderspiel gemacht hast für die DDR, darfst du nicht für ein anderes Land wieder jemals spielen. Ne? Also wir haben uns schon auch über so Paragraphen, solche Sachen wirklich Gedanken gemacht. Für mich war es jetzt kein Thema, aber wie gesagt, diese Nationalhymne, Länderspiel, das war für mich ein Lebenstraum. Ne? Deswegen bin ich damals auch nicht in Brauweiler geblieben als ein Grund mit.
Hast du das Trikot noch eigentlich? Hast du das Trikot noch?
Ja, das Trikot, das war ganz interessant, Bernd. Ich weiß nicht, das musst du ja auch mit initiiert haben. Es gab damals ja logischerweise 25 Jahre Frauenfußball, jetzt haben wir ja 50. Und da hat uns damals der DFB mit eingeladen gehabt nach Wiesensee. Ja. Das weiß ich noch wie heute. Und da haben wir dem Gerd Breiter und von Gerd so Ausladungs-, sozusagen Entberufungsurkunden so spaßigerweise bekommen. Trikot. Ne? Und das Trikot. Das Trikot haben wir in Frankreich bekommen, bei unserer letzten Auswärtsfahrt.
Das war nicht mehr eine DDR-Nationalmannschaft, sondern ein NÖV-Auswahl. Da sind wir da runtergefahren nach Südfrankreich, nach Toulouse, ja.
Ja, genau. Und da haben wir nämlich ein Trikot bekommen. Es war aber nicht das gleiche, weil die waren weiß, aber es war Adidas. Adidas-Trikot. Ja, ja. Und dann habe ich, das ist wirklich für mich im Nachhinein unfassbar. Das erste, was ich gemacht habe, ist die Embleme habe ich abgemacht. DDR und das DDR-Zeichen. Ja, Bernd, habe ich, also es ist
nicht dein Ernst.
Doch, scheiße, es ist mein Ernst, weil ich wollte einfach ein Adidas-Trikot haben.
Ach ja, okay, verstehe ich.
DDR halt nicht. Also das ist mir wirklich...
Wende halt. Schau, die Wende halt, jetzt haben wir sie.
Nein, aber das Gute ist wirklich, ich habe die Sachen aufgehoben. Die sind leider ist das R verloren gegangen. Ne? Also DD und das Zeichen habe ich noch. Gibt es gar nicht. Ne? Und dann habe ich das und habe dann ein Plakat gemacht, wo ich dann alle möglichen Fotos und da ist auch die Embleme, DD und das Embleme. Das R ist leider verloren gegangen. Ne? Aber deswegen dieses Länderspiel, das hängt bei mir im Bad, dieses riesen Posterplakat inklusive der während der Ankündigung des Spiels. Das habe ich mir damals gleich mitgemopst aus Potsdam.
Mensch, du Kinder, das suchen wir heute noch.
Das suchen wir heute noch, ne? Es gab ja noch 10 Ankündigungsplakate. Nein, aber es war schon definitiv als Spielerin der Zeitraum zwischen der Nazio oder der Bekanntgabe Nazio bis zum Länderspiel. Also es ist eine Zeit, die so facettenreich war, so jeden Tag irgendetwas Neues. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selber gelebt hat.
Stell mal vor, du hättest damals schon einen Social Media Account gehabt, hättest du heute 500.000 Follower.
Ja, mindestens.
Mindestens, genau.
Absolut. An beide geht das eigentlich jetzt gerade, und zwar, wenn wir nochmal, was ich persönlich, ich kann das natürlich nachvollziehen, weil es eine finanzielle Frage war. Ich weiß, Bernd, du hast damals dir den Hintern aufgerissen, um die Funktionäre davon zu überzeugen, zu investieren in den Frauenfußball in der ehemaligen DDR. Da ist ja leider dann im Nachhinein nicht mehr so viel von übrig geblieben. Zum einen, weil der DFB nur 2 Mannschaften übernahm. Zum anderen, weil ihr es auch eben schon angesprochen habt, es gab halt vom Potenzial her nicht so viele Spielerinnen, dass man auf dem Leistungsniveau hätte mithalten können. Gab es da wirklich keine Alternative, um das zu gewährleisten? Weil im Nachhinein heute betrachtet, ist ja ungeheuerlich. Ist ja bei den Männern nicht viel anders. Ja, also das ist viel zu wenig, ostdeutsche Mannschaften gibt.
Ja, man darf ja nicht vergessen, wir sind der einzige ostdeutsche Verein, der sage ich mal, seit 94 dabei sind und dann natürlich 96 in der 31. In der 31 sind wir ja nur mit Frankfurt, jetzt sind sie auch nicht mehr FFC, sondern Eintracht. Also wir sind die einzige Mannschaft vom Namen her, die seit sie da diesen Jahren drin sind. Und wenn sie der einzige ostdeutsche Verein bis und wird sicherlich RB oder irgendwann Netz ja dazukommen, aber das ist ja auch Retorte. Also dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass wir nicht das Potenzial haben. Auch heute noch nicht mehr. Da kommt auch nicht mehr hoch groß. Aber auch die Tatsache, dass du auch nicht mehr die Leute hast, die sich dafür 100%ig engagieren. Wenn natürlich große Konzerne dahinter stehen. Ich sage immer zu unseren Leuten auch, ja, wir müssen da froh sein, wenn man Dritten und Champions League. Ja, Leute, wenn früher, das ist sogar nicht so lange her, zu meiner Zeit als Wolfsburg, da haben die auch schon unwahrscheinlich investiert, als sie nach Potsdam kamen. Wir haben 10 Jahre gegen die kein Spiel verloren, da haben die sich in die Hosen geschissen vor Angst. Und ihr müsst euch nicht immer so in den Staub reinschmeißen. Das ist das Problem unserer ostdeutschen Mannschaften, generell auch im Männerfußball, dass wir uns in den Staub schmeißen, schon bevor überhaupt die anderen gekommen sind. Deshalb kommen wir auch nicht hoch, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist auch wenig Selbstvertrauen bei bestimmten Vereinen, auch im Männerbereich. Natürlich, wenn du kein Geld hast oder wenn dir die großen Dinge fehlen, dann lasst es natürlich das auch an Selbstvertrauen. Aber es gibt viele Mannschaften in der alten Bundesrepublik oder viele Großvereine oder Traditionsvereine, die auch kaputt gegangen sind. Also da muss man sagen, das hält sich ein bisschen die Waage. Aber der Osten ist natürlich besonders durch die ganze Situation, die wir haben. Ich erlebe es ja immer wieder im Männerbereich, wenn ich mich mit Ede Geier treffe. Wir treffen uns im Jahr E2 oder mit Hans Meyer. Die haben natürlich immer noch auch die gleiche Gedanken wie wir gemeinsam. Aber du schaffst es einfach nicht, weil bestimmte Leute dann auch schnell weg sind. Und die Führung ist eben auch nicht das Stabile, was wir, wenn es nicht weiter einfällt, wie irgendeinen Manager aus alten Bundesländern zu holen und einen Präsidenten und keine eigenen Leute, dann verlierst du auch deine Wurzeln. Und das ist ein Grundproblem im Fußball, im Ostfußball, wo wir auch nicht vorankommen.
Und ist das dann, ja, du zuerst, Doreen, bitte.
Genau, das ist, was Bernd sagt, ne? Total interessant, weil grundsätzlich haben wir in der DDR durch unser KJS, also Kinder- und Jugendsportschulsystem, diese Leistungsorientierung wirklich ja quasi auf unsere Fahnen mitgeschrieben gehabt. Das heißt, das Potenzial an Nachwuchsspielern, wenn man gerade sich auch Potsdam anschaut, ne? Wenn man nur mit Nachwuchsspielern, die man ja, wirklich Step by Step hochfährt, Arbeit, das hat früher gereicht, aber heutzutage wird, wenn die finanzkräftigen Sponsoren, Unternehmen, wie auch immer dahinter stehen, dann kommst du mit eigenen Talenten kommst du nicht mehr weit. Und da hat im Osten natürlich, wie gesagt, die Basis mit den KJS-Systemen, was ja später die ganzen Nachwuchsleistungszentren und so weiter im Westen wurden, sozusagen die Elite-Schulen des Sportes, irgendwie dann doch abgekupfert haben. In der DDR durch die Wendezeit hatten alle selbst, auch die Uni, ne? Ich war in der Uni Jena, da war einfach letztendlich für den Frauenfußball kein Geld mehr vorhanden, obwohl die Talente da waren. Na, und wenn da ein bisschen mehr Geld, wie auch immer, ich glaube, dass der Osten den Westen fast überholt hätte. Denn die Talente gab es.
Ja, und heute haben wir das Problem, dass wir ja gar nicht mehr generell die Talente haben. Also wenn der Nachwuchsbereich, genau. Also wenn du mal guckst, wie viele Nachwuchsmannschaften zurückgehen, wir verschieben uns ja, die holen sich ja die besten Leute raus irgendwo und dann fehlt dann die Breite. Also wir haben nicht mehr die Breite, die du brauchst, um zur Spitze zu kommen. Blatter hat ja mal großzügig verbreitet vor Jahren, der Frauen-Mädchen-Fußball gehört die Zukunft oder sowas. Oder solche Dinge, das kannst du alles vergessen. Ich habe immer gesagt, wir müssen sachlich an die Sache herangehen. Wir haben unwahrscheinlich großen Rückgang am Nachwuchsmannschaften im Mädchenfußball, was uns nicht hilft. Also die Talente, die wir dann haben, schieben wir zwischen den großen Vereinen hin und her. Jetzt kommen noch die Engländer und eventuell die Spanier. Und dann gehen noch die Letzten weg, die wirklich was sind. Und dann hängst du hier mit zwei Mannschaften, die sich beschweren, dass wir keine richtige Liga haben. Liegt aber auch daran, dass wir einfach die Breite nicht mehr haben.
Also kann man, also es gibt ja in Amerika, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, sowas wie den Salary Cap, ne? Also das ist diese berühmte Gehaltsobergrenze. Dann gibt es diesen Entry Draft, wo man die besten jungen Nachwuchsspieler in der kommenden Saison in die Vereine reinpackt, die in der Saison davor auf den letzten Plätzen gelandet sind. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Lösung ist, aber der Vorteil daran ist natürlich, dass du dadurch immer wieder andere Mannschaften hast, die am Ende des Tages eben auch die Meisterschaft holen. Bis auf ein paar Ausnahmen, was die Sportarten in den USA anbelangt, wie beispielsweise die NFL. Das sind dann schon die 5, 6 Großen, die dann meines Erachtens noch immer die Trophäe hochhalten. Aber grundsätzlich wäre das eine Lösung, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt Vereine wie der FC Chelsea, was weiß ich, die haben da ein Jahresgehalt von 200 Millionen oder 170 Millionen. Das sind ja Vorstellungen, beziehungsweise ein Budget. Das ist ja in vielen Vereinen der Bundesliga, auch bei den Männern, schon gar nicht möglich. Was haltet ihr von sowas grundsätzlich?
Das Problem ist, wir haben ja hier die Situation des Vereinsfußballs. Mit Amerika schwer zu vergleichen. Genau. Aber wenn man mit England das vergleicht, ich habe mir mal in England die Liga angeguckt, da sind abgefragte Spieler aus den deutschen Bundesligen, die dort spielen. Ich will jetzt keine Namen sagen, wir haben auch ein paar Spieler von uns da, ne, die gar nicht so schlecht waren. Aber das ist einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt irgendwo nicht mehr. Du wirst für mittelmäßige Spieler, das ist jetzt auch in unserer Bundesliga so, dass mittelmäßige Spieler hier Forderungen haben, die das gar nicht rechtfertigen. Ne? Also das heißt, wir diskutieren jetzt im Kicker, ich bin ja mit dabei, über Versäumnisse im Nachwuchsfußball beim männlichen Bereich. Das Gleiche haben wir im weiblichen Bereich. Ich rede stundenlang von Basics, ich rede stundenlang von Grundlagentraining, ich rede von Dingen, die gerade in dem Nachwuchsbereich unter dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer. Dort musst du investieren, du musst in Nachwuchs investieren, um dann die Stufen nach oben. Wir haben ja bei uns die Eliteschule seit 2006 nur für Mädchen, das ist der Vorteil bei uns. Aber die hast gar nicht mehr die Talente. Du musst mal sehen, wir haben früher 10 Mädels jedes Jahr eingeschult in die 7. Klasse. Heute kriegst du 3. Und da nimmst du noch Leute, die vielleicht gar nicht früher reingekommen wären, weil die Bewegungstalente fehlen, ne? Wo kommt die denn her? Wir haben, die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter. Der Sport wird nicht so gefördert. Und dadurch wirst du auch ein Mädchen im Bahnfußball nicht diese Breite haben, um da nach vorne zu kommen und Mannschaften zu fördern. Die guten Leute gehen dann irgendwann mal weg und du hast einfach nicht mehr. Also das, ich sage immer wieder, wir bezahlen heute für mittelmäßige Spieler oder auch in Europa für mittelmäßige Spieler zu viel Geld, sowohl im Männerbereich als auch im Frauenbereich. Und im Frauenbereich brauchst du eben eine breite Basis des Nachwuchses. Und das bedeutet natürlich Aufwand. Und wer macht denn heute den Aufwand in der untersten, wobei den Jungs ja auch, deshalb wird diskutiert jetzt, warum sind wir jetzt so schlecht? Und wir müssen Beispiel an den Engländern oder früher haben wir die Spanier. Ja, Nachwuchs ist A und O. Ja, da gibt's ganz große Leute, wie unser Grieche hier, der für die Nationalmannschaft verantwortlich ist, Jodi und andere Leute. Ja, aber da müssen wir mal reingucken, mal ein bisschen tiefer reingucken in die Vereine. Und das ist die Schwierigkeit. Werden wir auch nicht im Griff kriegen.
Ja, das war ganz spannend. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ja Spielerinnen, eine von Hannover Sachsenross und eine von Ulm, ehemalige da. Und die sind beide heute Trainerinnen. Und die haben auch gemeint, also ein ganz großes Problem ist die Nachwuchsarbeit und wirklich den Nachwuchs noch bei der Stange zu halten, weil einem immer wieder auch an allen Ecken Hürden in den Weg gelegt werden. Und auch wirklich das nicht, also ne, jetzt mal blöd gesagt, die Debatte hatten wir auch, was so den Unterschied zu England macht zum Beispiel. Die englischen Spiele von der Liga kannst du alle rund um die Uhr gucken, wird alles immer übertragen. Man hat die Chance irgendwie Snippets zu sehen und so weiter und so fort. Und es gibt Spielerinnen wohl auch eine unfassbare Motivation. Und in Deutschland ist es schwierig, überhaupt die Spiele zu gucken. Das heißt, ein Stück weit fehlt teilweise total die Präsenz und die Vorbildfunktion für junge Spielerinnen, um zu sagen, so ja geil, ich werde jetzt Fußballerin irgendwie. Und daran krankt am Ende die ganze Liga. Also es ist so gefühlt eine Debatte, die sich auch durch alle unsere Folgen zieht, wo da die Probleme liegen.
Oder würdet ihr jetzt beide auch sagen, dass wir eigentlich, wenn wir mal alle ehrlich sind, rückblickend auf die letzten Jahrzehnte Frauenfußball in Deutschland so verwöhnt sind, dass wir grundsätzlich im Prinzip gar nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen sehen? Kann man das so sagen? Weil wir haben ja sehr davon, von den Titeln gelebt, die wir geholt haben. Wir haben sehr davon gelebt, dass man international immer auf uns drauf geschaut hat. Wir haben sehr davon gelebt, dass die ja schon Pipi in der Hose hatten zum Teil, wenn sie wussten, sie müssen morgen gegen Deutschland antreten. Und kann es gut möglich sein, dass wir in der Außendarstellung eigentlich mehr dafür getan haben, dass wir draußen auch als solches gesehen werden, als dass wir nach innen rein wirklich versucht haben, diese Stellschrauben, die wir ja gerade eben ja auch zum Teil schon angesprochen haben und in den letzten Podcasts auch, das zu berücksichtigen, wo man da nochmal nachziehen muss. Kann man das so sagen? Was meint ihr?
Ja, das Problem ist einfach so, wir haben natürlich Jahre gehabt, ich sage nur die Jahre, wo wir gemeinsam mit Frankfurt die Liga bestimmt haben und natürlich die Nationalmannschaft. Wir sind da zweimal Weltmeister geworden, wir sind Europameister geworden. Wir haben olympische Medaillen geholt. Wir sind mit Frankfurt die Champions League gewonnen, den UEFA-Pokal gewonnen. Da waren natürlich andere Spieler auch da. Und irgendwo hast du in jedem Land mal so eine Situation, wo nicht mehr eine Entwicklung so weitergeht. Das liegt natürlich auch an uns. Und die andere Seite ist die, dass wir natürlich Beispiel waren für andere Länder und für andere Clubs, wie man dort arbeitet. Und ich habe selber gesagt, in dem Moment, wie die ersten Spieler von uns in den Ausland gegangen sind, haben natürlich auch Know-how mitgenommen. Wie wird trainiert? Wir haben gegen Lyon jedes Jahr gespielt in der Champions League. Da sind Spieler von uns hingegangen oder zu Arsenal oder was. Das ist natürlich so, dass dieses Know-how auch rübergeht in die anderen Vereine. Und ich glaube schon, dass die anderen wach geworden sind, und wir in einer Situation sind, wo wir teilweise noch ein bisschen lähmen aus den Zeiten. Wir haben ja auch Persönlichkeiten, wenn du heute mal guckst, du machst ja die ersten 11, wer da als Name bei uns in Deutschland mit auf dem Tablett steht, Schari, das wirst du ganz genau. Diese Persönlichkeiten hast du heute nicht mehr. Die sind sicherlich anders, das ist gar nicht die Frage. Aber das Wort Vorbild, wo siehst du jetzt ein Vorbild bei uns in der Nationalmannschaft der Frauen? Wenn in der 18- oder 19-Jährige wie schon jetzt als große Star hingestellt wird und als ein Vorbild, das kannst du vergessen. Du brauchst wirklich gestandene Vorbilder in der Nationalmannschaft, wie damals Birgit oder jeder, den du da nennen könntest. Das ist, hast du heute nicht mehr. Wir machen ja alles gleich zum Star. Wenn die mal dreimal aufs Tor schießt und fünfmal joniert, ist schon Star. Also das ist das Problem, dass wir einfach diese Bewertung heute anders haben, weil wir natürlich gezwungen sind, auch in der Öffentlichkeit ein bisschen was von Frauenfußball zu tun. Und wenn du siehst, wie schwach manchmal Länderspiele sind und wir schießen 6 Tore, können aber 20 schießen, als Beispiel. Ne? Und das ist für mich ein Problem, dass im Moment die Persönlichkeiten fehlen und wir einfach teilweise hinterherhaken an den Jahren, wo wir mal gut waren. Aber wie gesagt, die anderen sind dran gekommen und besser geworden. Und wir sind nicht nur stehen geblieben, wir sind ein bisschen zurückgegangen auch. Schätze ich mal so ein.
Also man weiß ja, ich, ja, du zuerst, Doreen, bitte.
Okay, also ich denke, ich habe manchmal so aus Spaß gesagt, ich bin dann 2012 von Bayer weggegangen, dass ich die besten Jahre des Frauenfußballs eigentlich erlebt habe. Natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich denke, im Vergleich zu allen anderen Mannschaftssportlern ging es dem Frauenfußball und geht es dem Frauenfußball auch heute immer noch wirklich gut, was die Unterstützung des Dachverbandes anbelangt, definitiv.
Ja, ja.
Und trotzdem sind immer, irgendwie hat man das Gefühl, man ist in einem Käfig drin, der sich auch nicht vergrößert, obwohl es immer ein bisschen weitergeht. Also wenn ich die Professionalisierung mir in den letzten 8 Jahren, seitdem ich jetzt da nicht mehr dabei bin, anschaue, das ist schon nochmal definitiv eine andere Bandbreite, dass die Professionalisierung der Spielerinnen, ne, die jetzt als reine Profis in diesem Sport ausüben, die Zahl hat schon extremst zugenommen, definitiv. Ne? Aber die Nationalmannschaft, was Bernd gesagt hat, die Qualität wird nicht besser. Und diese für mich, diese verkorkste WM, die Heim-WM, das kann ich nicht anders sagen, wo man die Chance hatte, den Frauenfußball auf eine ganz andere Stufe zu heben, dass das eben nicht nur, nicht nur ein Event ist, Frauenfußball, ne, dass man mal so als Familien-Event mal in den Stadion geht, sondern dass das eine nachhaltige Wirkung erzielt. Ich glaube, dass es durch ja auch diese vielleicht sehr, ich nenne es mal selbstbewussten Werbekampagnen und vielleicht auch die Fokussierung auf andere Dinge neben dem Sport, was für den Frauenfußball niemals so typisch war, dass das dem Frauenfußball letztendlich mit dem Ausscheiden auch extremst geschadet hat, sodass dann auch Sponsoren und eben die Medien wieder sich zurückgezogen haben ein Stück weit. Also ich denke, dass diese WM, wenn die anders gelaufen wäre, auch wenn es natürlich hypothetisch ist, dem Frauenfußball einen Schub gegeben hätte in die andere Richtung.
Ja, ich habe immer gesagt, dem Frauenfußball ist eine andere Sportart. Das hat man mir ja immer übel genommen. Ich meinte das anders. Wir müssen unsere eigene Philosophie haben. Wir müssen nicht in Konfrontation mit den Männern gehen. Also diese Slogans, die ja Doreen angedeutet hat, wir haben keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Das kann natürlich bei der anderen Seite ganz gut ankommen. Aber wenn du eine eigene Philosophie hast, ne, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn du nicht immer den Vergleich zu Männern bringst, wir werden niemals, und da musst du auch in der Gesellschaft sehen, der Vergleich Männer-Frauen hinkt ja auch eindeutig im Berufsleben, was immer schwieriger wird und nicht einfach zu bewältigen sein wird. Aber diesen immer auf der einen Seite, wir wollen genauso viel Geld verdienen wie bei Männern, das kann man hin und her sagen, aber man muss da auch auf dem Teppich bleiben. Man muss da eine eigene Philosophie haben, man muss eigenes Selbstvertrauen haben und auch Selbstbewusstsein. Aber wir dürfen nicht uns einlassen auf diese ständige Diskussion. Und da kommt noch dazu, dass teilweise Spiele im Fernsehen übertragen werden, die kannst du nicht angucken. Auch bei der Bundesliga. Da muss man noch mal ein bisschen gucken, welche Spiele übertrage ich. Ne? Und nicht das bringt nichts. Also die Zuschauer sind schon sehr kritisch, wenn es um Frauenfußball geht. Und deshalb müssen wir eine eigene Philosophie haben und nicht uns an die Männer dranhängen und sagen, das sind unsere Feinde oder wir müssen dahin, wo die und die Millionen. Und das bringt uns nicht weiter, weil das sind Welten, die uns noch, es muss Schritt für Schritt gehen und wir müssen uns unseren eigenen Bereich machen.
Da bin ich ganz bei dir, Bernd. Also mit der eigenen Philosophie sehe ich exakt genauso wie du, zumindest zumal man sich da wirklich auf gefährlichem Terrain bewegt, weil man sich ja einem direkten Vergleich regelrecht ausliefert. Man hat ja gar keine Chance. Ja. Ja. Und das ist immer die Problematik dabei. Das heißt, ich muss einen ganz eigenen Weg gehen. Und um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, was du eben gesagt hast, dieser internationale Vergleich. Ich bringe da immer gerne den Vergleich zu sagen, derjenige, der das Faxgerät erfunden hat, ist auch kein Millionär davon geworden. Das ist leider traurigerweise so. Ne? Und die andere Geschichte, und ich glaube, das ist das, was auch du eben angesprochen hast, was die Persönlichkeiten anbelangt. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der französischen Nationalmannschaft, die zu Recht Weltmeister geworden ist, wissen einige Leute einiges gar nicht über diese Spieler. Die kennen die Backgrounds der Spieler gar nicht. Die wissen zum Teil überhaupt gar nicht, wie die aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist das, was den Unterschied ausmacht heutzutage, nochmal wirklich Dreck vom Boden zu fressen. Ich sage das jetzt mal ganz krass so, wie es ist. Die kommen aus einer Lebenssituation, wo die alle gestruggelt haben zum größten Teil. Dann fliegen die nach Russland, eine Weltmeisterschaft. Zu Hause in Frankreich rümpft man die Nase. Was wollen die eigentlich? So ungefähr. Und mit diesem Wissen sind die damals dahin geflogen. Und ich weiß, es gibt die berühmten Kabinenansprachen von Paul Pogba. Wissen ganz viele Leute nicht. Kann man sich bei YouTube angucken. Ist zwar französisch, aber mit Untertiteln. Der die angepeitscht hat. Der hat die jedes Mal vom Spiel angepeitscht. Und dann gibt es die berühmte Kabinenrede vor dem allerletzten Spiel. Und das war die entscheidende Rede. Und wer sich das angeschaut hat, der hätte vorher schon wissen müssen, die werden auf jeden Fall Weltmeister. Der ist ruhig geworden, der ist runtergekommen. Deschamps und Lloris war das, ne, irgendwie, der Torwart, standen auf der Seite, haben gesagt, lass die Jungs mal machen. Ein Mbappé hat vor der WM schon gesagt, ich spende mein ganzes Geld, was ich hier gewinne. Das zeigt Charakter in dem Alter, mit 19 Jahren, so jung wie er war. Und ein Pogba geht hin, wird ganz ruhig und sagt, heute, Leute, können wir Geschichte schreiben. Und das ist genau der entscheidende Satz gewesen, weshalb die letzten Endes da rausgegangen sind und haben diese Leistung abrufen können, mit der sie überzeugend und spielerisch ohnehin die beste Mannschaft des Turniers, weil da gibt es ja keine Frage. Aber dennoch, um nochmal auf das zurückzukommen, wo du gesagt hast, wir haben keine Persönlichkeiten mehr. Das wird auch immer schwieriger, weil wofür lohnt es sich für mich überhaupt noch, egal ob das im Berufsleben ist oder ob das im Sport ist, das spielt ja mal gar keine Rolle. Wofür lohnt es sich für mich überhaupt noch, meine Ziele da zu sehen, wo ich vielleicht gar nicht mehr hinkomme? Ja, und da fällt es solchen Spielertypen, ich sag mal nicht leichter, aber die wissen zumindest noch, wo sie herkommen. Das habe ich auch gewusst. Ich bin in Köln-Kalk aufgewachsen damals. Ich wusste immer, wo ich herkam. Das weiß ich heute noch in meinem Job. Und vielleicht hat es auch ein Stück weit damit zu tun, dass es immer schwieriger wird. Das ist im Männerfußball ja nicht anders. Man guckt, muss sich ja nun mal aktuell die Nationalmannschaft der Männer gerade angucken bei dem verkorksten letzten Spielen. Nicht nur Spiel, sondern Spielen.
Ja, wenn man sich letztendlich eben...
Ja, das Problem ist einfach, das hast du ja gesagt, ja, dieses letzte Spiel war doch klar. Wenn ich hinterher, das ist eine Charakterfrage. Du hast eben auch Persönlichkeiten, die dann einfach nur Pseudopersönlichkeiten sind. Ich will jetzt keinen Namen sagen, man kann immer mal so ein Spiel machen, das ist gar nicht die Frage. Aber wenn ich dann in der Presse schreibe, wir haben eine junge Mannschaft, da stellt sich hinterher heraus, dass zum Beispiel die Spanier wesentlich jünger waren als unsere Mannschaft. Also diese Information oder diese Berieselung der Zuschauer, der auch, wenn ich dann die Leute höre, die praktisch moderieren, die erzählen dir vom Spiel, ich sage, bei welchem Spiel war der denn? Weil du einfach nicht mehr ehrlich bist zu sagen, so läuft es, ist eben scheiße, heute machst du mal, da brauchst du über Leute, die einfach mal den Ärmel hochkrempeln und nicht alles auf den Trainer schieben. Wir sind nicht befreundet mit Jogi, aber er hat meine Laudatio gehalten zu meiner großen Auszeichnung. Aber nun alles auf den zu schimpfen und nur auf den, das kannst du alles vergessen. Wir brauchen einfach wieder Leute, die Persönlichkeit genug sind, in so einem Spiel zu drehen und auf den Platz zu gehen und nicht warten, bis draußen einer was sagt. Und dann kommt es auch immer aufs Umfeld drauf an, was um so einen Trainer herum ist. Das ist ja bei Klopp genauso. Der lebt ja nicht in Liverpool, weil er ein großer Trainer alleine ist, sondern weil er ein gutes Umfeld hat mit seinen Assistenztrainern und ähnlichen Dingen. Und wir haben einfach im Moment, und das wird ja gefördert. Du würdest ja schon im Nachwuchsbereich einen Spieler, sag ich mal, die Persönlichkeit gar nicht mehr gefördert werden, die auch mal was sagen können, die auch mal, sag ich mal, manchmal reicht ja, wenn jetzt auf einmal wird gesagt, ja, Kimmich hat gefehlt. Das stimmt. Das ist einer, der wahrscheinlich bei dem Spiel 2, 3 umgehauen hätte und dann wäre eine andere auch dabei gewesen. Also das ist ein gesellschaftliches, generelles Problem, dass wir im Moment, was Persönlichkeiten betrifft, sowohl in der Politik, in der Wirtschaft oder im Sport, sag ich mal, hinterherhecheln. Das fehlt einfach, um uns voranzubringen.
Genau, und ich würde ganz gerne dazu ergänzen, ich bin im DFB-Stützpunkt ja als Trainerin in Köln-Kalk oder Pfingstel tätig. Und wenn ich da so rumschaue und frage auch meine Jungs, ich habe den Jahrgang 2008, die Vorbilder, ne, die man ja braucht, jedes Kind braucht Vorbilder, egal in welchem Bereich, jetzt gerade im Bereich Fußball, da ist kein einziger deutscher Nationalspieler oder kein einziger Deutscher. Ne, die haben alle Vorbilder aus anderen Ländern, MAP und Salah und wie sie halt alle heißen. Und ich denke, das ist etwas wirklich, was Bernd auch sagt und was wir gerade über Persönlichkeit gesprochen haben, das fehlt dem Frauenfußball und dem Männerfußball beiden zurzeit. Leute, an denen man sich orientieren kann, genauso werden möchte wie sie selbst. Ne?
Aber ich finde zum Beispiel, beim Frauenfußball haben wir durchaus das Potenzial von Persönlichkeiten. Also ich denke da zum Beispiel an der Almut Schuld, wo ich einfach großer Fan von ihr bin. Ich meine, die ist jetzt gerade Mutterschutz, aber die ist, finde ich auch allein, dass sie sagt, ja, natürlich möchte sie trotzdem weiterspielen danach und so. Die ist schon jemand, die steht auf, die tritt ein. Und wenn ich jetzt auch merke, dass auch immer wieder Spielerinnen auch laut mit Kritik werden und sagen, was sie eigentlich wollen, also so eine Alex Popp, die dann auch offen mal Kritik äußert, auch gegen den DFB in so einem Podcast von Mittags bei Henning, von Josephine Henning und Anja Mittag. Also ich glaube schon, da gibt es so ein paar Charaktere, auf die kann man schauen. Und mein Problem ist, dass ich tatsächlich glaube, dass die Sichtbarkeit an vielen Punkten überhaupt nicht da ist und dass das ein großes Problem ist. Und dass ich oft das Gefühl habe, dass beim Frauenfußball, der Frauenfußball halt so mitgedacht wird, aber tatsächlich das, was Bernd gesagt hatte, so der eigene Charakter. Also wenn ich mir den Männerfußball angucke, es gibt einen Grund, warum ich Männerfußball, erste Bundesliga, Nationalmannschaft nicht gucke. Sowas interessiert mich nicht, ich find's scheiße. Ich gucke halt, wenn dann Nationalmannschaft Frauen oder Liga, erste Liga gucke ich Frauen. Weil das macht mir wenigstens noch Spaß und ich glaube tatsächlich auch, dass die Frauenbereiche da ihren eigenen Charakter brauchen. Und das Ziel kann, glaube ich, nie sein, so zu werden wie bei den Männern. Aber wenn es dann zum Beispiel um sowas wie Gehälter geht, was Bernd vorhin auch angesprochen hat, da würde ich sagen, naja, gleiches Gehalt schon, aber da sollen die Männer halt Abstriche machen. Also ich glaube nicht, dass es so viel Geld im Fußball braucht. Also ne, gleicher Verband, gleiches Gehalt wäre so das Motto, was ich sagen würde, aber dann gefälligst bei den Männern runter.
Ja, aber du hast, guck mal,
Franzi, beim Verband geht das ja. Du kannst es ja machen, da wird immer dann bleiben, dass in den Clubs noch Unterschiede sind. Das wird ja dann immer verwechselt, ne? Wenn ich höre, die Amerikaner oder die Engländer oder die Norweger, ja, da geht's ja darum, wie unterstützt der Verband dann die Nationalspieler und nicht, was in den Clubs passiert, ne?
Ja, und wie viele Zuschauer kommen letzten Endes in die Stadien rein, das ist ganz entscheidend. Und wer kauft das Produkt dann, ne? Wo die Sponsoren dann investieren und so weiter. Da hängt ja so ein Rattenschwanz von Performance dran. So einfach ist das dann nicht zu sagen, ich hätte gern das gleiche Gehalt.
Naja, wenn die Männer das abgeben. Aber ich weiß, das ist eine kontroverse
Meinung. Guck mal, es richtet sich ja genau danach. Es richtet sich, ein Sponsor richtet sich letzten Endes an der Besucherzahl des Stadions. Das ist nun mal eben so. Oder an der Einschaltquote im Fernsehen. Ja. Da reicht es nicht zu sagen, wenn die Männer was abgeben. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel 100 Millionen investiere und ich schütte die in ein Sieb rein und ich merke, da unten kommt nichts mehr raus, dann habe ich da nichts von. So muss man das leider dann auch mal betrachten, rein wirtschaftlich. Ich sage nur rein wirtschaftlich gesehen. Das ist halt ganz wichtig. Und um nochmal, Franzi, auf das, was du eben gesagt hast mit den Persönlichkeiten, Alexander Popp, okay, Almut Schuld, okay, aber da hast du natürlich jetzt wirklich gerade zwei Spielerinnen genannt, die jetzt, ich sag jetzt mal, die nächsten 10, 20 Jahre keinen Fußball mehr spielen werden. Ne? Also wir haben ja ganz bewusst über ganz junge Spielerinnen eben auch gesprochen, wo die Persönlichkeiten fehlen. Natürlich gibt es die Persönlichkeiten noch in der Altersgrenze. Ich weiß nicht, Alex, wie alt ist die mittlerweile? Ist die nicht auch schon 30 oder so? Oder? Ja, 29? Irgendwie sowas, genau. Aber da gerade, ne, wir hatten damals Spielerinnen, ich nenne jetzt nur mal eine Linda, wie heißt Linda nochmal mit Nachnamen? Bresonik. Das war eine Persönlichkeit mit ihren gerade mal 17, 18 Jahren. Ja, also das ist nicht vergleichbar mit dem. Und das ist überhaupt gar kein Affront gegen junge Spielerinnen heutzutage, um Gottes Willen. Das will ich gar nicht damit sagen. Wir sagen ja nur, die fehlen. Die fehlen, diese Säulen fehlen. Ja.
Was ich noch sagen wollte zu den Zuschauerinnen, und da würde ich zum Beispiel auch sagen, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Bernd hatte das angesprochen, Turbine Potsdam, 2.000-3.000 Zuschauerinnen. Ich weiß nicht, Doreen, wie war das damals bei Spielen bei euch, wenn ihr gespielt habt? Wer war so im Stadion? Oder Bad Neuenahr bei dir, Shari? Wie viele Leute waren im Stadion? Weil wir haben uns das mal angeschaut. Wir haben gesehen, in der ersten Bundesliga-Saison waren die Durchschnittszuschauerinnenzahlen deutlich höher, als die teilweise heute sind.
Richtig.
Und man kann sich wirklich anschauen. Also auch ein Kumpel von mir hat gesagt, klar ist der früher auch mal zu Siegenspielen gegangen oder so, weil die waren halt irgendwie in seiner Gegend, so das berühmte Team. Und das hat sich irgendwann geändert. Also ne, wenn Doreen gesagt hat, sie hat die besten Jahre des Frauenfußballs mitgenommen, das kam irgendwann nach so 2011, 2012, so meine Wahrnehmung, dass es wieder rückläufig gegangen ist. Also ich meine, was ist da schiefgelaufen und wer hatten diese Zuschauenden? Die waren da, wo sind die hin und wo bleiben die Neuen?
Na, wir hatten nach 2011, Doreen hat es gesagt, nach 2011, das hat uns geschadet, weil wir da mit unwahrscheinlich viel Power in diese Weltmeisterschaft gegangen sind und haben viel verärgert. Wir haben uns selbst erhoben auf eine Position, die wir dann nicht ausgefüllt haben. Das sehe ich so. Und viele Leute sind sehr kritisch, wenn es darum geht, in der Zeitung zu lesen, Frauenfußball über alles oder ich übertreibe mal jetzt. Und wir haben es nicht geliefert. Wir haben damals nicht geliefert. Das sind natürlich dann auch oberflächliche Leute, die zurückgehen, die waren Fans, die hast du heute auch noch. Ne? Aber das ist der harte Kern. Aber die Masse, die wir hätten gebraucht, um diesen Hype weiterzuhalten, die sind uns nach 2011 verloren gegangen. Das ist einfach so.
Ja, und für mich ein zweiter ganz wichtiger Punkt, und da beziehe ich mich selbst mit ein. Die Unterschiedlichkeit der Leistung, ne, die ist einfach zu groß gewesen. Spiele sich anzuschauen, wenn du weißt, enden jetzt 6 oder 8-0. Das ist uninteressant. Ja. Also einfach die Spannung, dahin zu gehen und Dramatik und was weiß ich. Denn wenn man zum Frauenfußball geht, erwartet man ja eine andere Sportart, sind wir uns sicherlich einig, ne? Nicht so diese Dynamik, sondern mehr technische Feinheiten und vielleicht auch viele Tore. Aber diese Klarheit in den Ergebnissen, ne? Letztendlich gibt's ja, ist die zwei, vielleicht maximal eine Dreiklassengesellschaft, die ersten 2, 3 Teams, dann im Mittelfeld und die Absteiger sind gleichzeitig meistens die Aufsteiger. Das ist so, ja, einfach uninteressant.
Das kam mit dem Geld. Ne, das kam dann auch mit dem Geld, müsst ihr ja sagen. So, ne, sobald die ganzen Vereine die Kohle hatten und die Spielerinnen holen konnten, weil zu meiner Zeit in Bad Neuenahr gab es andere Ergebnisse. Da kann ich mich noch sehr wohl dran erinnern. Wir hatten das Geld nicht.
Genau. Ne? Wobei, auch ich weiß noch, Silvia Neid sagte, glaube ich, so 2009, 2010, dass es Überlegungen im DFB gäbe, die Bundesliga auf 6 Mannschaften zu reduzieren, um halt einfach das Leistungsniveau ein bisschen auszugleichen. Ne? Also, das war natürlich eine Riesendiskussion. Na, dass die dann 2, 3 Mal gegeneinander spielen, sozusagen, na, und das ganze Jahr dann füllen. Das ist letztendlich auch gekickt worden. Na, aber die Unterschiedlichkeit, ne, von 1 bis 12, boah, das ist schon uninteressant, einfach auch für die Medien. Deswegen, wie Bernd sagt, sich alle Spiele anzuschauen, jedes Wochenende sucht sich ja Eurosport oder wie auch immer ein Spiel raus. Ich denke, also schön, dass jeder mal drankommen darf, aber manche Spiele machen für mich Schaden dem Frauenfußball eher eigentlich. Das sollte man sich lieber nicht
sagen. Ja.
Sehe ich auch so. Also ich kann mir auch vorstellen, Franzi, weil du eben gesagt hast, dass es weniger mit den Zuschauern geworden ist. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das alles seht, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass einfach auf der anderen Seite bei den Jungs auch qualitativ so viel mehr Spiele auch noch und gute Spiele stattgefunden haben. Weil ne, letzten Endes gucke ich mir ein Fußballspiel an. So. Und dann ist es mir eigentlich schon fast egal, ob die weiblich oder männlich sind, die Spieler in dem Moment. Sondern ich will qualitativ guten Fußball sehen und durch den Nachwuchsbereich im Männerfußball, das ist einfach auch nochmal attraktiver geworden, wenn man sich die 15-, 16-Jährigen heutzutage anguckt, so in den letzten 10 Jahren, da hat sich unfassbar viel getan. Also muss man auch mal ganz klar so sagen. Die Alternativen sind einfach mehr.
Ja, und auch das Internet spielt eine ganz große Rolle, die Kanäle. Ne? Also wie viele schauen jetzt englische, italienische, spanische Liga in der Zeit, wenn Frauenfußball stattfindet, auf dem Platz? Live, wo man vielleicht im Stand gegangen ist.
Ja,
ne, bekomme ich immer wieder
mit, dass man
Genau, ja, die Zeit.
Wir haben immer Zeiten, wir haben auch Zeiten, die da sehr ungünstig sind, ne? Das muss man mal sagen. Und dann kommt noch dazu, was ich mich am meisten ärgert, die Leute, die da die das moderieren. Also das sind halt so fernab aller fachlichen, übrigens bei Männern auch teilweise, ne? Aber bei Frauen muss ich wirklich 100% überzeugt sein, was ich dort sage. Weil das wird ja viel mehr auf die Goldwaage genommen von den Zuschauern als bei Männern. Weißt du, diese Oberflächlichkeiten der Betrachtung, ne? Also immer das Gleiche, die Wiederholung. Da ist einer beim Eurosport, da brauche ich gar nicht mehr hin. Bei jedem Spiel wiederhole ich ja die gleichen Scheiß. Und wenn wir früher Pokalfinals hatten oder andere Spiele, bin ich vorher hingegangen und habe mit Bernd Schmelzer oder mit Gerd Gottlob vorher gesprochen, habe gesagt, du musst das und das sagen, weil es geht darum, die Leute wollen nicht irgendwelche Oberflächlichkeiten. Du musst genau dir, ich habe mit Gerd Gottlob 2 Stunden gesessen, teilweise haben wir uns unterhalten, was, und das sensationelle Übertragung gewesen beim Frauenfußball. Heute ist mir das alles zu oberflächlich, ne? Zu weich gespielt, ohne mal ein bisschen was kritisch und mal zu hinterfragen. Ne? Ne? Ist klar. Und die denken, die Leute wollen das hören. Aber die überschätzen oder unterschätzen, sage ich mal, die Sicht der normalen Bürger draußen. Generell auch ist ja politisch genauso. Ich muss doch wissen, was die Leute eigentlich nicht hören wollen. Und das sagen die aber meistens.
Absolut. Ich habe das beim guten Freund von mir, Tom Bartels, übrigens auch mal gemacht. Ich werde das nie vergessen, 2011, als Lira Bayramay am Ball war und er erzählte irgendwie, ja, und Lira, und sie ist ja auch die Schönste in der Mannschaft und hat einen Nike-Vertrag und dies und das. Da habe ich dem wirklich währenddessen eine SMS geschickt. Ich habe gesagt, Tom, geht nicht. Du kannst das nicht erzählen. Und er hat es sich zu Herzen genommen. Das finde ich super. Er hat nachher zu mir gesagt, Schari, ich habe die SMS gelesen. Du, stimmt, das war richtig. Das war nicht so gut. Ich habe dann mir das durch den Kopf gehen lassen, das wird nie wieder vorkommen. Verspreche ich dir. Und das fand ich total, total sympathisch. Aber ich würde ganz gern nochmal auf Bundesliga Frauen. Was spielt der DFB für eine Rolle? Was kann der DFB, ich sag mal ganz bewusst, noch optimieren? Ich benutze mal dieses Wort. Wie ist das jetzt in der Zeit mit der Pandemie? Wie schwierig ist das noch für den Frauenfußball obendrauf, dass jetzt gar keine Leute mehr ins Stadion kommen können, weil das ja auch was Motivierendes hat? Was meint ihr dazu? Also DFB und Pandemie, die beiden Themen sind für mich nochmal ganz interessant hier.
Ja, also ich denke mal, dass wir in der ersten Bundesliga das Glück haben, durch die DFL gab es aber ein bisschen Geld, um die ganze Frage der Untersuchung oder der Tests zu machen. Das müssen wir einfach mal loben, das ist gar keine Frage. Aber wir haben natürlich jetzt einen riesen Aufwand, den natürlich andere Bereiche auch haben. Aber ich glaube, der DFB, du hast ja immer neue Leute. Wenn wir früher zum DFB gefahren, ich bin ja immer mitgefahren, wir hatten die gleiche Generation, überall wusstest, das gesprochene Wort gilt, das ist für mich das 11. Gebot. Heute sitzen immer Leute da, keiner kennt die, es wird ständig verändert drum und dran. Also mal jemand damals, Theo Zwanziger, hat damals den ersten Schritt gemacht, was generell Neues zu machen. Mir fehlen auch da oben wirklich die Leute, die die klare Linie Frauenfußball durchziehen. Und das ist eben, weil wir auch ständig was ändern. Und wenn ich da irgendwie hingekommen bin und habe irgendwas gesagt, Herr Schröder, aber heute keine Kritik am DFB. Also das ist einfach so ein bisschen eine Sache. Wir müssen eigentlich, solange wie der DFB uns nicht schadet im Frauenfußball, sage ich mal, nützt er uns. Und du kannst da nicht viel erwarten, weil die wollen alles über einen Kamm scheren und Keller tut keinem was. Also ich sage mal, die Situation jetzt für Bordein ist sehr schwierig, weil alle in so einer Situation sind. Aber wir spielen, ziehen unsere Liga durch und wir haben das, die Vereine haben das alles geregelt. Manche sind froh, dass sie keine Zuschauer haben, weil von der Leistung her und auch vom Aufwand her. Aber ich denke schon, wir hatten ja immer noch über 1.000, was für uns wenig ist, auch jetzt noch. Und das, da fehlt die Zuschauer fehlen uns schon. Nicht vom Finanziellen her, sondern von der Emotion, vom Gedanken. Und das Weitertragen dieser Sportart, ne? Die gehen ja irgendwann mal verloren. Wir haben ja auch ältere Leute, die dann aussterben. Also ich glaube schon, dass die Gesamtsituation, die wir zurzeit in der Gesellschaft haben, sich auch bei uns in der Liga widerspiegelt. Ne? Dieses Ungewisse und die Situation, dass man nicht weiß, wo es eigentlich lang geht. Aber ich glaube, große Nachteile im Moment haben wir nicht. Also das wird ja auch viel damit begründet, wenn irgendwas nicht läuft mit der Pandemie, ne?
Ja, gute Ausrede. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn die Pandemie... Wolltest du noch was sagen,
Doreen? Ja, nee, ich bin da ganz bei Bernd, dass der Frauenfußball letztendlich ja gerade privilegiert auch ist gegenüber anderen Sportarten. Ne? Und dass da schon eine gewisse Dankbarkeit auch sein sollte, auch wenn es manche gar nicht merken, anhand der Zuschauerzahlen, dass sie gar keine da haben dürften, klar.
Ja, aber wie ist das, wenn die vorbei ist? Also es wird ja die Zeit sicherlich, was heißt doch, gehen wir jetzt von aus, es wird irgendwann die Zeit ja auch geben, wenn Zuschauer wieder rein dürfen in die Stadien. Glaubt ihr nicht, dass das schwierig wird, jetzt gerade im Frauenfußballbereich die wieder zurückzuholen alle? Das ist jetzt, ich weiß es nicht. Was? Nee?
Also die Leute haben sich ja auch anders orientiert. Man darf nicht vergessen, du hast ja selber gesagt, da gibt es ja viele andere Möglichkeiten, sich zu orientieren. Da musst du wirklich Leistung bringen und es müssen große Spiele sein und es muss interessant werden. Wenn wir früher gegen Frankfurt gespielt haben, dann gab es schon zwischen mir und Dietrich immer eine Auseinandersetzung, die dazu geführt hat, dass viele nur gekommen sind, um da zu sehen, was da wirklich los ist. Da muss die Luft brennen. Ne? Das hast du heute gar nicht mehr. Ne? Du hast einfach die Leute nicht mehr, die Angriffspunkte fehlen. Das ist alles so weich gespielt. Mensch, das waren früher Derbys oder auch, dann war irgendwas los. Ja, und deshalb sind die Leute auch gekommen, nicht nur wegen Fußball. Und jetzt müsstest du eine sensationelle Leistung bringen. Du müsstest tolle Spieler haben. Und das wird eine Zeit dauern, ob das überhaupt wieder kommt. Denn wir haben ja in den letzten Jahren ohnehin viele Zuschauer verloren, generell in dieser Liga, wenn ich vergleiche. Ne? Aber gut, das ist
nicht mein Jahrzehnt. Ja, aber deswegen glaube ich, ich bin total bei Bernd, dass es schwierig wird. Und deswegen glaube ich, dass von DFB-Seite aus diese Kampagne, ne, für die Bewerbung mit Belgien und Holland, dass es eine ganz gute Möglichkeit ist, den Frauenfußball quasi in der Hoffnung permanent wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken. Ne? Wenn da die Werbekampagnen gut gestrickt sind, ne, hier mal ein Spot und da mal eine andere Sache, eine Werbemaßnahme, ne, um den Frauenfußball quasi ein bisschen wieder in den Blickpunkt halt einfach, in den Fokus zu rücken, was natürlich dann letztendlich noch nicht die direkte Auswirkung auf den Vereinsfußball hat, das ist auch klar. Ne, aber es hängt ja alles beides miteinander zusammen und bedingt sich ja gegenseitig.
Ja, mit Sicherheit ist es. Ja, es wird eine gespannte Zeit werden, aber ich glaube, der Zuschauer lässt sich nicht irgendwas vormachen. Wenn der ins Stadion geht, will er Leistung sehen. Und wer will auch im Fernsehen Leistung sehen? Und das darf man nicht unterschätzen. Man muss da nicht irgendwelche schön reden. Ich sehe es ja auch in der Bundesliga, was manchmal schön geredet wird, auch bei Männern. Die Leute sind kritischer geworden, wenn es darum geht, das zu beurteilen. Und wir haben ja jetzt die Situation, vor allem im Männerbereich, die Mannschaft und solche Dinge in die Welt zu setzen, die gehen dann nach hinten los. Wenn die Leistung nicht kommt, wird das ganze Ding fällt dir auf den Fuß. Du musst also sachlich an die Sache rangehen. Du musst den Frauenfußball als eigenes Produkt weiter fördern. Und dann denke ich mal, dann wird es Schritt für Schritt gehen. Aber wir werden nicht mehr die Zeiten erleben zu unseren Zeiten in den Jahren 2000 bis 2011, 12, wo wir volle Stadien hatten und wo wirklich alles gewonnen wurde, was wir gewinnen konnten, ob das in Europa war, in der Welt und auch mit den Clubs hier. War ein gutes Schlusswort oder was?
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Also letzten Endes ist es ja tatsächlich so, Bernd, man wird ja an den Taten gemessen, nicht an den Worten, nicht wahr?
Ja, so ist es.
Ja, wir haben so eine kleine Tradition in dem Podcast, zum Schluss immer die gleiche letzte Frage zu stellen. Und zwar, was würdet ihr euch für den Frauenfußball wünschen in Zukunft?
Fangen wir Doreen an, du bist ja jetzt hier, ich muss dich vorlassen erstmal.
Du musst mich vielleicht, genau, weil dein Schlusswort ist wahrscheinlich auch tausendmal länger als meins. Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir natürlich die Medienpräsenz, dass die größer wird, dass die Anstoßzeiten in der Bundesliga vereinheitlicht werden, dass die Anstoßzeiten der Frauennationalmannschaft zu schlauen Zeitpunkten sein werden. Und ich wünsche mir Persönlichkeiten, um wieder eine Vorbildwirkung für die kleinen Kinder, für die Mädchen zu haben.
Hast du gut gemacht. Ich wünsche mir vor allen Dingen eine ganz sachliche Beurteilung der Leistung im Frauenfußball. Ich wünsche mir Spielerinnen, die auch den Frauenfußball nach außen hin so vertreten, dass sie auch als Vorbilder wirken, dass wir auch mal, und ich wünsche mir, dass man ein bisschen zurückguckt in die Vergangenheit, warum wir die Leistung gebracht haben über die Jahre in den Clubs und in der Nationalmannschaft und mit welchen Leuten. Das ist ja immer die Frage, Vergangenheit brauchst du, um Zukunft zu haben. Aber ich denke schon, es wird eine ganz schwierige Situation werden. Und wenn wir nicht wieder Leute finden, auch in den Clubs, die mit Herz und Leidenschaft dabei sind, auch wie unser Spieler, das muss ja genauso sein, Herzleidenschaft muss dabei sein, wie eine Generation ja hatte, dann kommen wir nicht voran. Wenn wir die Professionalität an vorderste Stelle nehmen und nicht das normale Empfinden der Leute beachten, dann kommst du nicht voran. Nur mit Geld kannst du das nicht machen. Du brauchst Leute, die wirklich ihre Seele für den Frauenfußball geben. Und die musst du erstmal suchen.
Positiv Bekloppte wie dich, ne?
Na gut, aber man entwickelt sich ja auch.
Nee, wenn du nicht.
Dann sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und haben schöne Schlusswörter, also gerade auch die Vergangenheit zu kennen, um irgendwie in die Zukunft zu gehen, ist ja auch ein bisschen unser Anspruch, uns einfach auch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Dann vielen lieben herzlichen Dank, dass wir hier diese Zeit zusammen verbringen konnten und über die Geschichte und die Zukunft und die Gegenwart reden konnten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und dann bis zur nächsten Folge. Die nächste wird eine Sonderfolge, weil dann wieder Sachen, also ähnlich wie die erste Folge, eine Art Reportage zu hören sein wird. Und ich muss auch noch zusätzlich ein extra Danke an Antje und an Falco sagen. Die beiden haben mir zum Beispiel für die inhaltliche Vorbereitung der Podcast-Folge geholfen. Und dann hoffentlich hattet ihr Spaß beim Zuhören, hoffentlich hattet ihr Spaß beim Diskutieren. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, also ich bedanke mich nochmal bei allen, insbesondere auch bei meiner kleinen Freundin Shari, natürlich bei Doreen. Ich bin immer noch in der Lage, euch
meine
später
hochzunehmen. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt alle
Fußball alles klar.
Genau, nach der Pandemie dürfen wir das dann wieder. Kannst du uns wieder catchen.
Jawohl. Dann alles Gute für euch, ne?
Für euch auch.
Macht's gut.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.